Shopfam, Ausgabe Nummer 548. Wir schreiben den 16. Mai 2025. Mein Gast heute Abend ist Dr. Christian Peters und es geht um UFOs, Politik und Gesellschaft. Und wie immer gibt es auch heute wieder den CropCom, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gerne an den Gast weiter. Und auch heute wieder die Zoom-Leitung offen. Links finden sich auf der Startseite. Man kann auch über Telefon einsteigen oder eben über Webinterface. Braucht man auch keinen Benutzer. Und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Wie auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website lohnt sich auf jeden Fall. CropFM.at, dort findet man alle Sendungen, Hintergrundinformationen, Links etc., die E-Mail-Adressen der Gäste und natürlich auch den Link auf den Newsletter. Gleich im ersten Satz, wenn man auf der Startseite ist, findet man dort alles, was man so braucht. Das Glockensymbol, das übliche, das führt dann zum Newsletter. Und wenn man sich dort anmeldet, bekommt man alle zwei Wochen mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit öfter, außer irgendwas Außertourliches ist passiert, was nur sehr selten vorkommt, Gott sei Dank. Alle zwei Wochen bekommt man dann ein E-Mail und wird an die kommende Sendung erinnert. Sehr praktisch, wenn man sie nicht versäumen will. Das Coverbild großartig wieder mal. Heute gestaltet wieder von dem Illustrator der Sendung CropFM, Matthias Töpfer. Er arbeitet seit mehr als 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner, gestaltet und produziert vor allem Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme und ist bereit, seine langjährige Erfahrung und sein Wissen zu teilen. Und mehr findet man auf seiner Website unter atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Und ein Ex-NASA-Ingenieur will Schub erzeugt haben, der die Schwerkraft besiegt. Und so auf T3N war da ein Artikel zu finden, unter anderem. Demnach soll ein von NASA-Veteranen geleitetes Team aus Air Force und Blue Origin-Leuten behaupten, das größte Problem der Raumfahrt, namentlich eine effiziente Methode zur Schuberzeugung und Überwindung der Schwerkraft, gelöst zu haben. Sie sprechen vom größten Durchbruch seit dem Raketenzeitalter oder seit dessen Anbruch. Ein elektrisch betriebener Antrieb, der keinen Treibstoff verbraucht, also mit zum Beispiel Solarenergie betrieben werden kann, und trotzdem Schub erzeugt. Belegt ist das bislang nur durch ihre eigenen Behauptungen. Naja, und vor ein paar Jahren gab es da ja auch recht viele Spekulationen rund um den sogenannten EM-Drive. Ist dann leider wieder recht ruhig geworden darum. Schauen wir mal. Vielleicht verschwindet diese Meldung nicht dann wieder irgendwie in den unendlichen Weiten des Weltraums oder auch zumindest des Internets. Und über Magonias Magier der Lüfte und den weit verbreiteten Irrtum, dass das UFO-Phänomen erst seit 1947 oder erst 1947 seinen Anfang nahm. All das kann man auf Wladislav Raabs Blog Ultraterrestrials lesen. Außerdem noch über ein neues Whistleblower-Leak zu den Tic-Tac-UFOs, irdische Technologie oder Desinformation. Und dann auch noch über den Oz-Faktor und vieles weitere mehr im Blog direkt aus dem Superspektrum ultraterrestrials.blogspot.com. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Dr. Christian Peters und UFOs und die liebe Politik. Gast Dr. Christian Peters studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft in Hamburg, San Francisco und Heidelberg. Sein Diplom in Sozialwissenschaften erhielt er an der Humboldt-Universität zu Berlin. Anschließend promovierte er an der TU Dresden sowie in Paris. Seit 2013 ist Dr. Peters Geschäftsführer der Bremen International Graduate School of Social Sciences, kurz BICS mit 3S. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört neben hochschulpolitischen Themen und der Populismusforschung insbesondere die politischen Implikationen nichtmenschlicher Intelligenz und gesellschaftliche Fragen rund um das UFO-Phänomen, sowie das Spannungsfeld zwischen Religion und Politik. Ich freue mich sehr, Sie heute hier auf meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo.
Moin, ich freue mich auch total. Das wird spannend.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend, das glaube ich auch. Ein riesiges Thema und ein Aspekt dieses Themas, den ich eigentlich immer nur so ein bisschen am Rande gestreift habe. Man kommt dem Ganzen ja natürlich auch nicht wirklich aus, aber... Ja, zum ersten Mal, dass wirklich ein Politologe bei mir zu Gast ist, der ja da, glaube ich, sehr viel drüber sagen kann. Danke auch an die Herstellung des Kontakts, an Jürgen, ein Hörer der Sendung. Und ja, bezüglich Politik sind Sie sehr stark in die USA vernetzt, aber Sie arbeiten auch als Maler.
Ja.
Sehr interessant. Wie kamen Sie denn jetzt zu diesem ganzen Thema UFO?
Oh, das ist eine lange Leidenschaft, würde ich sagen. Also ich habe schon als Jugendlicher, dank meines Vaters, der eine große Science-Fiction-Bibliothek gehabt hat, habe ich mich ziemlich intensiv mit allen Formen von Science-Fiction beschäftigt. Das heißt, dass die Thematik des Außerirdischen über die Literatur und naja, ist ja auch keine Kunst, also in Star Wars und Star Trek, also man trifft es ja im Prinzip permanent im Alltag an. Und die wissenschaftliche, der wissenschaftliche Einstieg, der kam verhältnismäßig parallel zu all dem, was im Moment das UFO-Thema wieder an die Oberfläche drückt, möchte ich sagen. 2017 ging das los mit diesen ganz bekannten New York Times-Artikeln. Und seitdem steter Tropfen höhlt den Stein. Ich bin immer tiefer eingestiegen. Und wenn man sich dann mal konsequent damit beschäftigt, dann wird zumindest für Sozialwissenschaftler wird auch schnell klar, dass das ein extrem gesellschaftlich, kulturelles und politisches Thema ist. Wenngleich vielleicht auf den ersten Blick die meisten denken würden, also es hat mehr mit Technologie zu tun oder mit Biologiefragen und ähnlichem. Eigentlich ist das UFO-Phänomen ein zutiefst gesellschaftliches. Und naja, seit einigen Jahren engagiere ich mich, und wie das so ist, wenn man einer der Ersten ist oder einer der wenigen, der in der Wissenschaft mit einem Thema sich verbindet, dann hat man natürlich auch relativ schnell Kontakte in alle möglichen Szenen und zu anderen WissenschaftlerInnen, und so komme ich auf die USA. USA ist ich war immer schon ein extremer Amerika-Freund. Ich habe dort selber studiert für ein Jahr und insofern, auch wenn man sich mit UFOs beschäftigt, ist das natürlich eines der großen Spielfelder. Also da kommt relativ viel her.
Ja. Sie sind überzeugt, dass Politik und UFO sehr stark zusammenhängen. Warum? Wo sind da die größten Berührungspunkte? Ist ein bisschen eine rhetorische Frage, aber trotzdem.
die Berührungspunkte, die sind Politik, Gesellschaft und Kultur unmittelbar. Weil im Prinzip, wenn man das UFO sich anschaut und jetzt vielleicht einen Schritt weiter vom Zaun runterspringt und dem erstmal das als eine Hypothese stattfinden lässt, ja, es gibt außerirdische Intelligenz und ja, die ist möglicherweise alt genug oder technologisch erfahren genug, dass das, was für uns im Moment unüberbrückbar erscheint, nämlich die Distanz zwischen Sternen, dass das für die keine so eine große Rolle spielt und die schon mal bei uns waren oder sind, dann ist natürlich sozusagen, tritt plötzlich ein Akteur auf, ein intelligenter Akteur, der uns möglicherweise oder wahrscheinlich überlegen ist, zumindest technologisch. Und das rührt natürlich jenseits von allen, weiß ich nicht, militärischen oder strategischen Planspielen, rührt das natürlich an unser Selbstverständnis. Wir sind kulturell darauf geprägt, die Krone der Schöpfung zu sein, weil wir hier das Alpha-Tier auf dem Planeten sind. Und jetzt taucht da plötzlich ein neuer Player auf. Das heißt, das ist eine permanente Reflexion eigentlich für uns selbst. Die politische Frage, die hat damit zu tun, wenn man sich die Frage stellt, was wäre denn, wenn das bekannt würde? Und das hat unmittelbar enorme politische Konsequenzen. Und die ganze Geheimniskrämerei, die Whistleblowers und die Tatsache, dass das jetzt im Moment halt auch in den USA im Kongress verhandelt wird und es da wirklich strategische und vielleicht nicht strategische, aber zumindest taktische Maßnahmen gibt von Unterstützergruppen und von interessierten Wissenschaftlern, das spricht schon eine deutliche Sprache.
Ja. Ja, also es geht einfach hier um Akteure, um Interessen, um Motivationen, und sie sind ja auch sehr stark in die USA eben vernetzt, und ja, darum wird sich das heutige Gespräch drehen, und Sie haben es schon angesprochen, unsere Souveränität ist ja letztlich dann auch in Frage gestellt, weil, und ich habe da auch jetzt unlängst ein sehr interessanten Artikel von Herrn Wendt, glaube ich, heißt er, genau, gelesen. Zumindest reingelesen, dass quasi der Anthropozentrismus, schwieriges Wort, eigentlich irgendwo die Basis bildet, ja, in unserer Gesellschaft, dass wir ganz einfach uns als souverän sehen können und sich auch die Staaten als souverän sehen können. Und wenn jetzt da plötzlich ein Player, greife jetzt ein bisschen vor in unserem Gespräch, aber wenn da jetzt plötzlich ein Player auf die Bühne tritt, der, naja, nicht unter Kontrolle zu bringen ist, der nicht berechenbar ist, nicht vorhersagbar, wo man vielleicht überhaupt nicht weiß, in welcher Realität er lebt, welche Motivationen er hat und so weiter, dann würde das ja sehr viel in Frage stellen. Und dann ist es natürlich spätestens ein ausgesprochen politisches Thema.
Absolut, absolut. Also ich kann Ihren Zuhörern kann ich nur empfehlen, diesen Artikel von Alexander Wendt, der ist 2008 erschienen und der ist aus meiner Perspektive immer noch der bis jetzt wichtigste Artikel. Den hat er mit seinem Doktorvater Raymond Duval, hat er den veröffentlicht in einer Zeitschrift, die Political Theory heißt. Und das ist einer der eindrucksvollsten, also ich bin selber ein politischer Theoretiker, das heißt, das sind die Themen, die mich interessieren, die haben viel mit dem strukturierten Nachdenken über Politik zu tun und großen und kleinen Theorien und wie kann man aus diesem Kuddelmuddel, das man tagtäglich in den Medien beobachten darf, wie kann man da eigentlich sozusagen eine Vogelperspektive einnehmen und Sinn drüber machen. Und dieser Artikel von Wendt ist einer der wichtigsten, weil er tatsächlich, wenn man das ernst nimmt, erklärt er ziemlich viel, was sich tatsächlich auch beobachten lässt in der Empirie, wie wir das bezeichnen, wir Wissenschaftler, also in der wahren Welt. Sie haben auf der einen Seite die Theorie, die macht Annahmen darüber, wie bestimmte Dinge sich anordnen. Jetzt keine Ahnung, dass Wasser und Sauerstoff in bestimmten Anteilen miteinander reagieren und dann flüssiges Wasser erzeugen. Das wäre eine chemische Theorie. Eine sozialwissenschaftliche Theorie wäre, wie das Alexander Wendt macht, dass er erklärt, dass das UFO im Prinzip dazu verdammt ist, ein Tabuthema zu bleiben, weil es genau das tut, was Sie gerade beschrieben haben. Das heißt, es stellt die Grundbedingung von moderner Staatlichkeit auf die Probe. Der moderne Staat, der Nationalstaat, zumal wenn es eine Weltmacht ist, wie die Vereinigten Staaten, der geht von dem Selbstanspruch aus, dass er für seine Bürgerinnen und Bürger alle Probleme lösen kann. Technologischer Natur, wirtschaftlicher Natur, dass er für Sicherheit sorgt, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und wenn dieses UFO nun plötzlich im Prinzip die technologische Verzwergung dessen bedeutet, was wir Menschen irgendwie in unseren 5000 Jahren Geistesgeschichte produziert haben, und es klar ist, dass wir automatisch in so einer Konfrontation die Unterlegenen sind, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Beeinträchtigung dieses sogenannten Souveränitätsanspruchs, nämlich in der Lage zu sein, diese ganzen Probleme zu lösen. Das UFO deutet an, dass sie eben nicht in der Lage wären, das zu lösen. Und aus dem Grund reagiert eine Institution oder ein Staat genau so darauf, dass es sozusagen sich damit nicht beschäftigt, solange es nicht wirklich dringend wird. Das ist eine These, weshalb es ein sogenanntes UFO-Tabu gibt. Und die hat zumindest meiner Meinung nach ziemlich viel Aussagekraft über das, was tatsächlich passiert.
Ja, das ist sehr interessant. Alexander Wendt, Sovereignty and the UFO heißt dieser Artikel. Und die werden dann vielleicht auch verlinken, später dann noch zu dieser Sendung. Vielleicht noch kurz zu... Sie sind ja sehr untriebig jetzt auf diesem ganzen Gebiet. Sie haben es schon erwähnt, seit 2017 ist das Ganze zumindest in den USA sehr stark aufs Tapet getreten und seitdem nicht mehr verschwunden. Also es geht einfach immer wieder weiter, Kongressanhörungen und so weiter. Es bilden sich auch interdisziplinäre Forscherteams, wie zum Beispiel das IFEX, Interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik. Interessanterweise auch der Herr Professor Martin Theimer, habe ich heute gesehen, ist dort ein Mitglied. Da bin ich gespannt, ob von ihm einmal irgendwas in Richtung Schwerkraftmanipulation kommt. Der hat ja vor einigen Jahren da Experimente gemacht mit rotierenden Massen. Ich weiß nicht, ob Sie das damals ein bisschen verfolgt haben. Ich habe da einmal mit ihm gesprochen. Aber irgendwie hat sich da noch keine Sendung ergeben mit ihm, weil ja, er war da noch ein bisschen sehr vorsichtig, aber anscheinend ist er da ja jetzt offener. Das IFEX vielleicht ganz kurz.
Ja, tolle Einrichtung. Also ich bin selber Mitglied im IFEX, allerdings eben sozusagen auf die Distanz, also bin ja nicht an der Uni Würzburg. Den Hakan Kayal, den kenne ich jetzt mittlerweile seit einigen Jahren, war schon zweimal auf Tagung bei dem. Ich muss natürlich, wie soll man sagen, den Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wenn es um Physik und um Quantentheorie geht, da bin ich zu keiner richtigen Aussage in der Lage und deshalb auch nicht bereit, weil ich glaube, man muss, da wo man nicht reden kann, muss man schweigen. Da nehme ich die Philosophen sehr ernst. Aber was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall natürlich Hakan Kayal mit diesem Institut im Prinzip weltweit in eine Pole Position getreten ist, weil es nicht viele Universitäten gibt, die ihren Mitgliedern das ermöglichen würden. Also die Gründung dieses Instituts, und das gibt es jetzt auch schon eine ganze Zeit, ne? Die Gründung dieses Instituts, die spricht gewissermaßen auch für die Normalisierung dieses Diskurses. Das wiederum, also dass sich dieser Diskurs über Extraterrestrik, das heißt ja erstmal nicht viel, also zumindest nicht so viel Spekulatives wie die Realität des UFOs das bedeuten würde, aber dass sich die Menschheit nun in immer enger werdender Taktung, immer intensiver und vielleicht auch glaubwürdiger, weil Wissenschaft selbst damit beschäftigt ist, sich damit auseinandersetzt und dass das nicht mehr sofort dann die X-Files-Melodie im Hintergrund klingeln muss und alle so ein bisschen sich ins Fäustchen lachen, das spricht für mich einfach weniger dafür, dass jetzt endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Also was die Wahrheit angeht, da habe ich eine sehr distanzierte Einstellung dazu. Da reden wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal heute drüber. Aber die Tatsache, dass einfach das als Möglichkeitsraum unterstützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse, ne? Also durch Erkenntnisse aus dem James Webb Teleskop. Jetzt gerade vor kurzem haben Sie sicher verfolgt in den Medien, dass in 40 Lichtjahren Entfernung oder 140, ich weiß es nicht mehr, dass ein Planet, ein extrasolarer Planet entdeckt worden ist, bei dem man davon ausgeht, dass es sowas geben könnte wie Biosignaturen für also atmosphärische Stoffwechselprodukte, die zumindest auf der Erde nicht in Natur, nicht organischen Naturprozessen entsteht, sondern eben durch lebende Organismen, dann wahrscheinlich Einzeller. Diese Einschläge, die rücken ja immer näher. Also vor
25. Das ist ja. Ein kurzer Einhakt. Das ist ein gutes Beispiel, wie halt Dinge dann auch ein bisschen hochgespielt werden. Ein langjähriger Gast meiner Sendung ist Dr. Helmut Lammer, der sehr viel in Habitabilität forscht, da jetzt auch wirklich ein meiner Meinung nach bahnbrechendes Paper veröffentlicht hat. Und der hat mich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass manche Modellierungen dieses Planeten in der Vergangenheit, also jetzt ist er kolportiert, wenn es sei ein Wasserplanet. Es gibt aber auch andere Papers, die darauf hindeuten, es sei ein Magmaplanet. Und dann braucht man von herkömmlicher Biologie eigentlich nicht mehr reden, gell? Aber,
absolut. Ja. Ich beurteile auch überhaupt nicht die Einzelergebnisse, aber wenn Sie mit gewissermaßen, wenn Sie den Blick eines Historikers vorwegnehmen, also überlegen, was jemand sagt, der in 150 Jahren zurück auf unsere Zeit blickt und guckt, wie haben sich denn da die Wissenschaftsdiskurse verändert? Der wird schon feststellen, dass, sagen wir mal, ab Mitte der 90er, als man zum ersten Mal gesicherte Beobachtung von, also das war ja erstaunlicherweise, wissen vielleicht nicht viele Leute, bis 1980 wusste man nicht, ob es außerhalb dieses Sonnensystems Planeten gibt.
Ne? Eigentlich also bis 1995, da gab es noch immer welche, die das stur behaupteten, bis man eben tatsächlich den ersten Nachweis gefunden hat und den ersten Exoplaneten. Inzwischen sind es Tausende, ne?
Und das ist jetzt, also das ist 30 Jahre her, das ist ja nix. Also insofern wäre mein Argument nur zu sagen, dass eben sich, man bezeichnet das auch in den Naturwissenschaften, aber bei uns in den Sozialwissenschaften als eine Art konvergente Entwicklung, dass also quasi aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen Erkenntnisse eintrudeln, die eine so naja, so eine spektakuläre Hypothese, wie es könnte intelligentes außerirdisches Leben geben und dann eben sogar bei uns, weil die älter sind und schon lang kolonialisieren oder beobachten und deshalb vielleicht auch hier sind. Das ist zumindest etwas, das rückt in den Raum des Denkbaren und des möglicherweise auch legitim. Und das ist das, was stattfindet. Mein zweiter Punkt, Sie haben das ja auch schon vorhin, glaube ich, in der Anmoderation genannt, dass ich eine zweite treibende Kraft für mich, die ich habe noch nicht so hundertprozentig den theoretischen Zugriff darauf gefunden, weshalb das Thema eine Riesenrolle spielt, ist eben auch diese Paralleldiskussion der künstlichen Intelligenz. Das überlappt sich mit außerirdischer Intelligenz und vielleicht auch mit UFO an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, auch deshalb wird das gewissermaßen so ein Thema, das auch Nachfrage hat, ne? Also dass die Menschen spüren, da tritt jetzt ein neuer Akteur auf uns gegenüber und egal wie der aussieht, aber der wird die Dinge wahrscheinlich komplizierter machen. Und naja, so kommt's eine zum anderen.
Es ist ein ganz spannender Aspekt und Parallele auch, die Sie ja zumindest in einem Interview, glaube ich, haben Sie das hervorgestrichen oder hervorgearbeitet, dass wir eigentlich jetzt mit einer nicht humanen Intelligenz definitiv konfrontiert werden, nämlich der sogenannten künstlichen Intelligenz. Kann man darüber streiten, wie intelligent die jetzt schon ist, aber die Trajektorie lässt vermuten, dass sie bald wirklich ein Gegenüber sein könnte. Ja. Und was ich interessant finde, ich meine, auf dieser Sendung gibt es ja keine Tabus. Ich habe natürlich auch manchmal, ich sage mal, Kontaktees zu Gast, die also direkt da Kontakt haben, zum Beispiel eine junge Dame, die Frau Gattringer, und in dieser Szene zum Beispiel treten jetzt auch plötzlich dieses Bild der KI immer mehr in den Vorschein. Ja. Also diese, früher waren es Venusier, jetzt ganz salopp gesagt, ja, in den 50ern, jetzt sind es künstliche Intelligenzen, die da mit den Leuten dann plötzlich Kontakt aufnehmen. Also irgendwo ist da auch ein Teil dieses Phänomens und wir reden da, glaube ich, über viele verschiedene Dinge heute Abend und wahrscheinlich haben nicht alle politische Relevanz, aber irgendwo ist da auch ein Teil des Phänomens, der immer sich auch auf das bezieht, was bei uns gerade Sache ist, ja? Wir uns gerade vorstellen können. Also John Keel und so weiter, Jacques Vallée, mit dem Sie ja Abendessen waren jetzt in Paris, ich bin so neidig.
Ja, das war toll. Es war ein Mittagessen. Er hat mir 4 Stunden gewidmet für einen 86-Jährigen. Das ist ein stolzer Zeitraum, war super.
Ja, aber das müssen wir auch noch reden heute. Ja. Aber jedenfalls, also ich finde es sehr interessant, dass dieses Phänomen da jetzt gegenüber, sagen wir es einmal, Medien jetzt auch sich verändert und auch plötzlich das Thema KI da so wichtig wird.
Absolut.
Ja, find ich lustig. Also, ich meine, dieses Mimikspiel oder dieses immer wieder mit Konzepten daherkommen, die wir halt schon gerade kennen, ja.
Das ist ja auch ganz plausibel. Also man hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Ein skeptischer Kulturwissenschaftler, der wird Ihnen erklären, okay, und übrigens, da gibt's Leute, die selbst in der, wie soll man sagen, UFO-positive WissenschaftlerInnen, die dazu arbeiten, die natürlich sehen, dass hier eine totale strukturelle Ähnlichkeit ist zu der Art und Weise, wie vor 500.000, 600.000 oder 2.000 Jahren nicht erklärbare Phänomene beobachtet worden sind. Und die damals gültigsten Erklärungen, mal abgesehen von ein paar frühen Wissenschaftler, Philosophen, war natürlich, dass das göttliche Intervention ist, ne? Also wenn da ein krasser Meteor war, der zu beobachten war ein bisschen länger, dann waren das natürlich Götterzeichen. Und Götterzeichen sind heute, zumindest in den säkularen westlichen Gesellschaften, dann nicht mehr so en vogue. Und dass die die Art und Weise, wie das gelesen wird von der Gesellschaft, dass das natürlich immer sich die Kategorien sucht, die gerade möglich sind, das erstaunt mich kein bisschen. Das, was Sie gerade gesagt haben, ich habe vor kurzem da mal drüber nachgedacht. Es gibt so, man kann im Moment beobachten, dass der typische UFO-Diskurs aus den 50er, 60er, 70er bis in die 90er Jahre noch, der ziemlich viel eben mit der sogenannten extraterrestrischen Hypothese zu tun gehabt hat. Also, dass es sich dabei um klare Außerirdische handelt, ne, die halt wie wir nur weiter, und dann haben sie Raumschiffe entdeckt, mit denen sie halt diese enormen Weiten überwinden können. Der hat sich ja auch geändert. Also in den letzten Jahren wird dieses Bewusstseinsthema Consciousness als ein nicht nur ein mögliches Erklärungsmedium, also dass das Dinge sind, die auf eine ganz andere Art und Weise was mit uns selbst zu tun haben und das andere Dimensionen sind, die sich auf die Art äußern und die eben jedes Mal sich den im Zeitkontext irgendwas suchen, um dort sichtbar zu werden und sich quasi, keine Ahnung, wie vielleicht ein Klavierspieler, ein göttlicher Klavierspieler, der guckt, was ist denn in den Köpfen der Menschen gerade im Moment die Lieblingspartitur, und dann hackt er auf der rum, also eben Götter und Schiffe und fliegende Untertassen, und jetzt wird's was Geistiges oder etwas, das mit Bewusstsein zu tun hat. Klar, wir sind in einem Zeitalter, in dem künstliche Intelligenz und das, was Elon Musk vielleicht mit Neuralink macht, also diese sogenannte Posthumanismus-Diskussion, dass wir uns als biologische Körper in absehbarer Zeit selbst überwinden können. Also seit 30, 40 Jahren haben wir Zugriff auf das Genom und können eben mittlerweile sogar menschliches Genom optimieren, dass man auf die Art und Weise das Körperliche jetzt auch noch bereichert wird durch die Art und Weise, wie man besser denken kann, ne? Also durch künstliche Substrate, durch Schnittstellen, die gebaut werden, und dass deshalb das Denken selbst vielleicht stärker in den Mittelpunkt rückt, und deshalb wird viel über Consciousness gesprochen oder über eben nichtmenschliche Intelligenz, also AI. AI ist eine nichtmenschliche Intelligenz, ob sie von uns kommt oder irgendwo anders. Und insofern, glaube ich, spricht vieles dafür, dass es so eine Art von, naja, also dass es plausibel ist, wenn das Phänomen gewissermaßen eine eigene Dynamik hätte, sich dann auch immer das zu suchen, was, sofern es mit uns kommunizieren wollen würde, das ist allerdings eine riesen Grundannahme, dass es sich etwas sucht, in dem es plausibel erscheint und auch übersetzbar ist in die Bedürfnisse. Und letzter Satz noch, die andere Beobachtung ist natürlich auch, dass man andersrum sagen könnte, ist auch eine Hypothese, die Menschheit hat immer schon seit ihrer Existenz, kämpft sie mit Phänomenen, die für sie nicht erklärbar sind. Und das hängt einfach mit der endlichen Natur des Wissens zusammen und der unendlichen Realität des Universums, und wir werden immer wieder Dinge treffen, die wir nicht erklären können, und das ist halt gewissermaßen in vielen Kontexten der Ausgangspunkt für die Geburt von neuen Religionen, und bei uns wäre das halt jetzt so eine Art von UFO-Religion, ne? So ein Mix aus einem technologischen, da ist noch ein bisschen künstliche Intelligenz, und die dann irgendwann anfängt, zu mir zu sprechen. Dabei triggern irgendwie nur die Spiegelneuronen in den Köpfen der Menschen, wenn sie halt mit so einem cleveren Chatbot reden, ne? Und denken, da ist jemand und da ist niemand. Also das ist ein sehr spannendes Thema, aber ich denke, das spielt eine Rolle, weshalb das im Moment so eine große Rolle, also so einen Eindruck hat auf die Menschen. Und mir macht es als Wissenschaftler natürlich total Spaß, an diesem Live-Experiment mitzuarbeiten.
Oh ja, das ist sicher höchst spannend. Ja, offensichtlich will dieses Phänomen, und wie gesagt, wir sprechen da wahrscheinlich von einigen verschiedenen Dingen heute, die dann halt alle so unter dem Begriff UFO zusammengefasst werden, was sowieso auch ein Problem ist, finde ich. Aber zumindest Teile dieses Phänomens will offenbar mit uns kommunizieren. Außer man sagt jetzt ja, alle, die da jetzt irgendwie kommunizieren, die sind halt neurotisch oder sonst irgendwie übergeschnappt. Und das wird vielleicht auch bei manchen der Fall sein. Aber bei anderen, dann habe ich das Gefühl, ne, die kommunizieren da mit irgendwas, das jetzt, ja, woher das kommt, weiß man nicht, aber es fühlt sich für diese Personen zumindest so an, als käme es von außen, ja, also als wären sie es nicht selbst. Und ja, man kann es dann sagen, ja, aber Außerirdische würden ja nicht so mit uns sprechen, aber der Punkt ist halt, wir wissen nicht, wie Außerirdische mit uns sprechen wollen oder Überirdische oder sonst irgendwie. Das Lustige ist ja auch, wir wissen zwar nicht, was UFOs sind, aber wir glauben eben ganz genau zu wissen, was sie nicht sind. Ne? Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Also die ETH, also die extraterrestre Hypothese, wird ja von der Wissenschaft und von der Politik, also da ist man sich ziemlich einig, eigentlich von sich gewiesen, ja, also das ist ja auch in diesem Wendt-Artikel sehr schön nachgezeichnet. Und es gibt aber keinen guten Grund, die extraterrestre Hypothese wirklich, oder es gibt keinen Grund, sie einfach jetzt von der Hand zu weisen. Ja, man kann unmöglich sagen, dass es keine Außerirdischen sind. Es gibt auch keinen Beweis, dass es Außerirdische sind, aber man kann es auch nicht ausschließen. Ne? Und es ist eine interessante Beobachtung, dass aber genau das ausgeschlossen wird. Ja. Vielleicht noch ein bisschen bei aktuellen Entwicklungen bleibend. Sie waren im März auch auf der ISA-Konferenz. Ich glaube, das ist die International Studies Association. Ja. Und dort hat man jetzt zum ersten Mal ein UFO-Panel oder UAP natürlich, das ist ja das neue moderne Wort, das ich sehr hässlich finde, eingerichtet. Und es, Zitat, wurde als relevant anerkannt. Wow.
Ja, nochmal, also der Historiker, der in 150 Jahren vermutlich viel besser Daten verarbeiten kann, weil die Computer noch cleverer sind, der wird das genau feststellen. Das sind die Einschläge, dass das näher rückt, dass so ein Panel dort stattfinden kann. Jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das ist auch nur so, wie es ist. Also der Kollege, mit dem ich das zusammen oder wir als Gruppe, wir waren eine kleine Gruppe von 4 Leuten, die sich da getroffen und diskutiert hat. Wir kennen uns übrigens von einem Workshop, der bei Alexander Wendt stattgefunden hat. Also ich bin gerade mit dem Herrn Wendt und etlichen anderen noch in einem Buchprojekt, und das war 23, glaube ich, haben wir uns in Columbus getroffen, da unterrichtet er. Und da habe ich den Kollegen getroffen, mit dem ich dann später in Chicago dieses Panel eingereicht habe, oder er hat das Panel eingereicht. Und der kennt da die Leute von der ISA. Die ISA, das ist die größte internationale Beziehungen-Fachkonferenz der Welt. Das ist riesengroß. Ich war noch nie auf so einer großen Konferenz. Also das waren 2 Hotels in Chicago, komplett ausgebucht, und Tausende von International Studies Leuten. Das war interessanterweise genau an dem Wochenende, an dem es dieses etwas unglückliche Aufeinandertreffen von Zelensky, Trump und Vance gegeben hat, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Und die ganze Community war ziemlich verstört deshalb. Und wir haben über UFOs gesprochen. Und das hat funktioniert. Da waren Leute im Publikum. Das Gespräch, das in dem Kontext stattfindet, das hat dann relativ viel mit Strategic Studies zu tun, also dass man sich die Frage eben stellt, naja, wir haben hier unsere Lufträume, wir haben militärische Hoheitsräume, wir haben Abwehrsysteme und wir haben möglicherweise die Konfrontation mit einer technologisch überlegenen Zivilisation. Wie wird man denn gewissermaßen strategische Handreichung für Piloten verfassen, was sie in so einem Konfliktfall machen? Ne? Also ob es sinnvoll ist, darauf zu schießen, wenn man nicht weiß, was die Konsequenz davon sein
kann. Aber klar. Doch, schauen wir mal, ne?
Genau. Und solche Dinge sind da diskutiert worden. Es war total spannend, weil das so ein bisschen ein anderer Zugriff ist darauf. Ich selbst, wenn ich in solchen Kontexten, beziehe ich mich immer auf das, was Sie gerade eben selbst auch nochmal gesagt haben. Wir wissen ja gar nicht, also wenn es tatsächlich ein außerirdisches, intelligentes Entität wäre, wissen wir überhaupt nichts über die. Also zumindest ist mir nichts bekannt, mit was ich mich dann beschäftige, ist, wie kommt man quasi auch als Sozialwissenschaftler oder Politikwissenschaftler in eine Denkposition, in der man eben nicht diese Fehler macht, das zugrunde, das auch das, was man beobachtet, gewissermaßen zu sehr über eine menschliche Linse zu schauen. Und da wird oft wird erklärt, naja, wenn man sich so einen Erstkontakt vorstellen soll, dann gibt's ja doch im Prinzip gute Anschauungsbeispiele. Man muss sich den Cortés angucken, der in der frühen Neuzeit versucht hat und erfolgreich das Aztekenreich zu erobern. Das Problem dabei ist nur, dass Cortés und Montezuma, das waren Menschen. Das heißt, die hatten eine ganze Menge an Unterschieden, natürlich kultureller Natur, die eklatant waren, und auch die Immunsysteme haben unterschiedlich funktioniert, was ja dann einer der Gründe war, weshalb diese Zivilisationen auch relativ schnell nicht mehr verteidigungsfähig waren. Aber was die Kommunikation, das Verständnis und das Lesen des je anderen anging, das ist die gleiche biologische Art. Das heißt, die sind durch alle haben Mütter, alle haben Väter, alle wachsen auf in einer Umgebung, in der sie Sprache lernen müssen. Die Sprache, die wird ähnlich prozessiert, wenngleich die Sprachen auch sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, wir Menschen tun uns ein bisschen schwer zu erkennen, wie viel uns eigentlich miteinander verbindet. Das ist übrigens eine kleine Fußnote dazu, was ich so schade finde, wenn man anguckt, wie gerade im Moment unsere Gesellschaften zerfallen und sich so sehr darauf konzentrieren, permanent nur über Unterschiede zu sprechen. Man muss immer klar machen, dass wir, egal ob wir Amerikaner, Russen oder Chinesen sind, dass wir, wenn man den großen Kuchen anguckt, zu 99,96% gleich denken, gleich aus dem gleichen Material sind. Also wir sind eine Spezies. Die Unterschiede, die sind überinterpretiert, aber das ist eine Konsequenz menschlichen Denkens. Da muss man mit leben. Nur in der Konfrontation mit etwas völlig anderem, also zum Beispiel eine Intelligenz, die sich aus einem Staaten, also in dem aus einer Spezies entwickelt hat, in der der Staat nicht das Ergebnis einer intelligenten Entwicklung ist, wie bei Menschen, ne? Also der Staat, der kommt ja relativ spät irgendwie in unserer Entwicklungsphase, sondern der von Anfang an da ist. Also wenn zum Beispiel Ameisen intelligent würden, ne? Die sind ja, da ist ja der Staat gewissermaßen existiert, bevor irgendwas anderes passiert ist. So eine technologische Zivilisation, die hätte natürlich völlig andere Motive, Werte, wenn sie überhaupt Werte hätte. Also die Unterschiede, die sind enorm. Und solche Dinge, die kann man als Wissenschaftler rausarbeiten. Und das ist dann immer so mein Beitrag, den ich in diesen Diskussionen habe, weil natürlich auch die Strategic Studies darauf angewiesen sind, sich sozusagen das Gegenüber vorzustellen. Ne? Und bei Aliens wird es dann halt ein bisschen schwierig.
Ja, es wird schwierig. Vor allem, weil wir halt auch noch zu wenig wissen, was Leben überhaupt ist, ne? Genau. Und wann Leben beginnt und wann es ändert und so weiter und so fort. Aber Sie sind eben Politologe vor allem, und die Frage, was jetzt genau hinter diesem Phänomen steht, ob es jetzt Venus, geheime Flugzeuge, ETs oder was auch immer ist, das interessiert Sie eigentlich gar nicht so sehr. Aus dem Vorgespräch habe ich mir aber jetzt auch noch notiert, dass neue Beobachtungen eher kompatibel mit den Vermutungen sind, dass es vielleicht tatsächlich Extraterrestre sind. Also das ist ja eigentlich eine sehr enge Theorie. Ja. Das sind biologische Lebewesen, die sich auf einen anderen Stern entwickelt haben, ob jetzt in unserer Galaxie oder in einer anderen Galaxie, sei dahingestellt, in unserer Galaxie oder in einer anderen Galaxie sei dahingestellt. Aber dass das eben hinter einem Großteil des Phänomens steht. Welche Beobachtungen sind das? Oder können Sie da ein paar Beispiele nennen, was da jetzt in letzter Zeit vor allem in diese Richtung weist?
Das fällt mir schwer, weil ich selber würde das nicht unterstreichen. Also ich bin da total neutral. Ich muss das jetzt mal, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Ich habe selbst noch nie ein UFO gesehen. Also ich kann.
Ich auch nicht, leider. Ja.
Von einer strikt empirischen Position aus fällt es mir relativ schwierig, aus eigener Erfahrung da was zu machen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich beobachte Dinge. Ich glaube natürlich auch nicht, dass Australien, obwohl ich da noch nicht da war, nur eine Fiktion ist oder eine theoretische Möglichkeit, denn so funktioniert meine Welt. Und so ähnlich ist das mit den UFOs auch, was ich, eine Antwort auf die Frage, ob ich denn, da ich kein Experiencer bin, wie man die ja in der neuen UFO-Sprache nennt, also Leute, die so eine Erfahrung gehabt haben, das bin ich selbst nicht, zum Beispiel im Unterschied zu Jacques Vallée oder Gary Knoll, das sind ja so bekannte Namen in der Diskussion, die sind selber davon angetrieben. Aber was ich definitiv bin, ist, ich bin ein Experiencer von Experiencern. Also ich habe Leute, wie Sie auch schon in Ihrer Show wahrscheinlich zuhauf, ich habe schon mich mit vielen Leuten unterhalten, die solche Beobachtungen hatten. Und das ist etwas, das mich schon ein Stück weit auch prägt, weil in so einer Art von Alltagsverständnis, man seine Gegenüber, die schätzt man irgendwie ein anhand der Art und Weise, wie sie reden. Dann hat man noch ein paar Daten, die irgendwas über ihren Bildungsstatus, wie sie reden oder was für Klamotten sie anhaben, aussagen. Also, und da entsteht ja so eine Art von Radareinschätzung, ne? Wie glaubwürdig ist das eigentlich? Und ich habe tatsächlich wirklich auch schon Leute getroffen, bei denen diese haarsträubenden Behauptungen, die völlig gegen den Strich gehen dessen, was man als, naja, was man geschützt und ohne verrückt zu klingen oder schräg zu klingen sagen darf, die trotzdem solche Dinge behaupten, obwohl sie im Prinzip vielleicht nur verlieren könnten, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen, weil sie dann keiner mehr ernst nimmt, auch in ihrer wissenschaftlichen Rolle, ne? Also so jemand wie Gary Nolan. Und trotzdem tun die das, weil die Dinge erlebt haben, die sie so nachhaltig beeinflussen, und das muss man ernst nehmen. Also nochmal, Sie haben das selber auch schon gesagt, die endgültige Frage, was dahinter steht, das ist eine, die ich als Sozialwissenschaftler überhaupt nicht beantworten kann. Das können vielleicht Physiker besser oder Biologen oder im Zweifelsfall vielleicht sogar Psychologen, aber das, was mich fasziniert, ist, dass das ein so persistentes Thema ist und dass das so viel Energien auch aktiviert, dass das in der Lage ist, sich auch gewissermaßen gegen den Widerstand des allgemeingültigen Menschenverstandes zu wehren und trotzdem immer eine Option zu bleiben. Wenn man sich dem gegenüber verschließt und sagt, naja, passt nicht sozusagen in Weltbild oder Wissenschaftsbild, deshalb darf nicht sein. Das halte ich für nicht sehr wissenschaftlich. Und das ist der Ansatz, weshalb ich dabei auch bleibe, selbst wenn ich natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder erklären muss, ob ich nicht selber in den Zaubertranktopf gefallen bin, irgendwann mal sozusagen.
Da wird man ziemlich schnell dann in eine Ecke gestellt. Also noch immer eigentlich so ein bisschen.
Ist noch da, also in Deutschland vor allem. In den USA ändert sich das, aber im deutschen Kontext ist das ist nach wie vor ein Nicht-Thema. Also das sind ganz wenige Leute, die das tun.
Noch ein bisschen zurückkommen zu den wirklich zum Teil wirklich interessanten Ereignissen der letzten Jahre, vor allem in den USA eben, was Gesetzgebung anbelangt. Eine Taskforce wurde eingerichtet, jetzt mit neuen Chef, schauen wir mal, wie der jetzt ist. Congressional Hearings gab es, das Schumer-Gesetz ist jetzt zwar schon zweimal gescheitert, wie heißt schnell der zweite Herr da, der republikanische Kollege, egal, aber vielleicht zu den tatsächlich konkret politischen Manövern, die sich da abgespielt haben in den letzten Jahren und abspielen. Ja.
Die soll ich einordnen oder?
Was ist da Ihrer Meinung nach am interessantesten, am herausragendsten oder am wichtigsten?
Die Tatsache, dass das immer so weiter betrieben wird. Also die Tatsache, dass es eine permanente Auseinandersetzung bleibt, also sich ganz offensichtlich dieses Thema festgesetzt hat, dass es immer wieder Leute gibt, die an die Öffentlichkeit kommen. Jetzt gerade im Moment wird wieder ein Whistleblower diskutiert, die also im Prinzip eine Situation, in der permanent Rauch zu sehen ist, aber das richtige Feuer hat man noch nicht erkannt. Und das ist auch das, was mich an manchen Stellen auch wieder so ein bisschen frustriert als Wissenschaftler ist, ist, dass es, da gibt's auch ziemlich viele Inkonsistenzen. Also, ne, Leute kommen an die Öffentlichkeit und auch vielleicht die Gesichter, die dieses sogenannte Disclosure Movement, also die Disclosure Englischen, die Enthüllung der Wahrheit, oder des Geheimnisses, das Aufdecken des Geheimnisses, also dass es da ein paar Galionsfiguren gibt. Den Schumer, den würde ich nicht dazu zählen, weil das einfach ein politischer Dinosaurier ist. Aber dass die der ist schon so lange im Kongress, also der ist mit allen Wassern gewaschen. Das hat mich damals extrem erstaunt, dass sich der Mehrheitsführer der Demokraten in der Form auch so dahinter gestellt hat. Das war
Mike Rounds war ja dann der zweite, der genau. Republikaner, der übrigens unlängst von Hal Puthoff gebrieft wurde, also wer weiß.
Ja, da ist eine Menge los. Also genau das passiert, aber gleichzeitig frustriert mich natürlich dann doch immer wieder, dass so richtig eben nichts rauskommt und dass es immer wieder handwerkliche Fehler gibt, die mir die Haare sträuben, also als Lou Elizondo jetzt vor kurzem dieses Foto gezeigt hat von so einem Irrigation Circle, also in den USA, in den trockenen Gebieten, da werden die Felder, wenn sie was anbauen wollen, werden die mit so einer Maschine, die im Kreis geht, die erzeugt dann richtig sowas wie Schallplatten, wenn man das auf den Satellitenbildern sich anschaut. Und wenn zwei Schallplatten, eine helle und eine dunkle, weil auf der einen was Dunkles wächst auf dem einen Feld und auf dem anderen was hellen, wenn die in einer bestimmten optischen Perspektive von einem Flugzeug aussehen, kann das täuschend wie ein sehr großes UFO und das Dunkle ist dann der Schatten drunter. Das ist passiert. Ein Pilot hat ihm das in die Hand gedrückt, kurz bevor er in so ein Hearing gegangen ist. Und das hat er dann halt vor die laufenden Kameras gehalten. Und dann, einen Tag später war das gewissermaßen debunked von Experten, da habe ich auch gedacht. Also das sind dann wieder Momente, die dann auch so ein bisschen ein Rückschlag sind für Leute, die für eine ernste Beschäftigung damit arbeiten. Aber jetzt aus der Distanz, die Tatsache, dass die ganze Zeit ein Feuer irgendwo zu brennen scheint und immer wieder Rauch zu sehen ist, das ist das, was spannend ist. Ich kann nicht sagen, dass ich beobachten könnte, dass es eine Entwicklung gibt, die heute anders wäre als vor zwei oder vor drei Jahren. Also viele haben gehofft, dass Trump der sofort gewissermaßen der Disclosure-Präsident wird, weil er in seiner Nähe, vermeintlichen Nähe zum Volk gewissermaßen auch das, ne, es geht ja um die Wahrheit, das Austrocknen des Sumpfes irgendwie, und es ist nichts passiert. Und
nicht, außer dass sie behauptet haben, dass das die ganzen Drohnen, alles ist ganz normal. Und
genau, dass das ganz normal ist.
Unzählige Fragezeichen ignorierend.
Aber nochmal, wenn man den Wendt ernst nimmt, dann ist es kein Wunder, dass das nicht passiert. Also mich erstaunt das als Politikwissenschaftler kein bisschen, weil egal welche Regierung das ist, es handelt sich dabei um Leute, die in Machtpositionen sind, die auch Verantwortung haben, und die mit den immer gleichen Fragen konfrontiert werden, selbst wenn sie dieses tiefe geheime Wissen hätten. Wie kriegen wir das an die Öffentlichkeit und wie tun wir das ohne unser Staatswesen und damit auch uns selbst in unserer politischen Position zu gefährden? Und die zweite Frage, wie geht die National Security damit um? Wie gehen die damit um mit der Tatsache, dass sie möglicherweise keinen Zugriff haben auf Objekte, die schon seit 50, 60 Jahren in permanenter Regelmäßigkeit um Atomwaffentests oder Atomwaffenlagerstätten oder atomphysikalische Experimentierorte, ne? Also der Robert Hastings hat ja ein tolles Buch dazu geschrieben, dass es da so eine Beziehung gibt zwischen dem Nuklearen, zwischen nuklearer Technologie und auch nuklearer Bewaffnung und UAPs. Und
unglaublich viele Sichtungen, auch von Drohnen unter fetten Anführungszeichen, genau, immer wieder rund um nukleare Anlagen, militärisch oder zivil.
Und wenn ein Staat an der Stelle das nicht unterbinden kann, das ist ja ein das hat der Bevölkerung zu verkaufen, das ist ein ziemlich dickes Brett, das man bohren muss. Und deshalb wundert mich nicht, wenn auch nach einem Regierungswechsel in der Hinsicht nicht viel passiert. Ich hatte vor kurzem mal eine Diskussion mit einer Gruppe von Leuten, die da relativ profiliert sind, und die meisten wird man per Namen auch kennen, in diesen obskuren Chatgruppen, die es gibt. Und da ist mir einfach auch nochmal klar geworden, dass das inwiefern sich das ganz ohne Zweifel selbst organisiert. Es gibt in der Politikwissenschaft gibt's ein Phänomen, das hat ein amerikanischer Politologe entwickelt oder beobachtet, das nennt sich das Transparency Paradoxon, also das Transparenzparadox, dass man festgestellt hat in der Transparenzforschung, ob das nur in Unternehmen ist, die ihre Investitionspolitik oder ihre Personalpolitik irgendwie dem Personal gegenüber auch transparent machen, damit wir alle wissen, an was man denn arbeitet und wie viel Überschuss erwirtschaftet wird, ne? Dass, wenn solche Transparenzprozesse stattfinden, besonders dann, wenn ein Staat oder ein Unternehmen vorher an irgendeiner Stelle wahrscheinlich problematisch sich verhalten hat und in so einer Art von Reinwaschungs-Demutshaltung dazu gezwungen wird, das auch zu tun, dass das Ergebnis nicht mehr Vertrauen ist, sondern weniger Vertrauen. Denn die Leute wissen plötzlich, was da passiert ist. Und so ist das auch beim UFO. Also so ist das. Deshalb ist für mich diese Hoffnung auf Disclosure, ich muss es ganz deutlich sagen, ich habe da weder Hoffnung noch auch ein großes Vertrauen rein, dass man da zu viel erwarten darf auf der politischen Ebene. Denn das widerspricht den Funktionsvoraussetzungen dieser Systeme. Und die Tatsache, also stellen Sie sich mal vor, die CIA oder das Department of Defense oder das Department of Energy, die kommen jetzt irgendwann, demnächst gibt's sozusagen den, nachdem sowas wie ein Edward Snowden aufgetaucht ist, also so eine richtig krasser Whistleblower, der eben nicht nur von diesen Dokumenten berichtet, wie das bei David Grush oder auch bei diesem Matthew Brown der Fall ist. Ne? Die zeigen ja nichts, sondern die berichten nur, dass sie selber was gesehen haben. Wenn nun so ein Snowden käme, der die Dinger richtig durchsticht, und jeder kann das mal sehen, jeder sieht diese ominösen Videos, die es auf diesen DoD-Servern offensichtlich gibt, die gestochen scharf sind, die quasi also die visuelle Bestätigung liefern. Und dann wird im Rahmen eines solchen Drucks auf die Systeme käme der Moment der Selbstdisclosure. Die sagen, okay, Leute, wir haben euch 50 bis 60 Jahre lang hinterm Licht gehalten. Wir forschen. Es gibt abgestürzte Fluggeräte. Wir versuchen das zu rekonstruieren, die Technik, die da drin steckt. Wir tun das, weil wir uns strategische Vorteile gegenüber unseren Realwelt-Adversaries, also ne, gegen China oder Russland oder wer das dann auch immer ist, um immer in einem strategischen Vorteil zu sein, das wäre katastrophal. Und wir haben übrigens auch Leute umgebracht, die in der Situation waren, das gegen unseren Willen irgendwie an die Öffentlichkeit zu zwitschern. Wir mussten uns wehren. Das muss man erstmal politisch rechtfertigen. Und darüber stürzt nicht nur jede Regierung, egal ob sie damit beschäftigt war oder nicht, das kriegt man gar nicht hin, das umzusetzen. Und insofern ist es ein aus meiner Perspektive ein Prinzip, das das Geheimnis aller Wahrscheinlichkeit nach unter den politischen Bedingungen, innerhalb derer wir jetzt operieren, geheim halten wird. Und selbst wenn was an die Oberfläche käme, ich würde mal behaupten, wie man so im bundesdeutschen Fußballfieber sagt, nach dem Spieltag ist vor dem Spieltag. Und deshalb ist nach der Disclosure auch vor der Disclosure.
Naja, es gibt ja viele Probleme, zum Beispiel im Stichwort The Day After Roswell, ne? Corso. Okay, das heißt, man hat da Hochtechnologie gehabt, angeblich, ja, und hat die dann an Konzerne verteilt, ja, aber doch nicht an alle. Also wie hat man da welche Technologiekonzerne hat man da ausgesucht?
Absolut.
Und die hatten ja dann einen unglaublichen Vorteil und andere sind dann pleite gegangen. Naja, die werden sich jetzt nicht freuen, wenn sie dann draufkommen, In Wirklichkeit haben die anderen das gar nicht selbst erfunden, Lichtleiter oder was der Kuckuck, sondern, wenn es so ist, ich bin da eigentlich so ein bisschen skeptisch, aber wenn das so ist, dass da Hochtechnologie aus Abstürzen oder so weitergegeben wurde, aber nicht gleich verteilt, sondern nur ein bestimmter, ist das allein schon ein Riesenthema. Aus unserem Vorgespräch haben wir da notiert, Geheimdienste wissen schon lange Bescheid und das wird eben die Politik nicht allzu gut aussehen lassen. Wenn das rauskommt, also ein weiterer Grund, warum das weiterhin wahrscheinlich im Giftschrank versperrt sein wird, zumindest zu einem großen Teil. Jana schreibt da im Chat, der Gast wird einen guten Job machen, wenn es darum geht, dem Normalo das UFO-Phänomen zu erklären. Sehen Sie das als Ihre Aufgabe auch, unter anderem? Dem Normalo das UFO-Phänomen zu erklären?
Ich denke, Jana hat nicht Unrecht, denn das liegt einfach an meiner Begeisterung fürs Thema. Aber wenn ich so wie ich meine Rolle einschätze als Wissenschaftler, muss ich dem Normalo erklären, weshalb es ihn, den Normalo, interessiert. Das kann ich gut. Aber das UFO selber zu erklären, das kann ich eher als Privatmann als Politikwissenschaftler. Denn der Politikwissenschaftler, der beschäftigt sich gewissermaßen mit den Einschlägen und mit den Effekten.
Ja. Das UFO, ein verkörpertes Versprechen, durch das ökologische Nadelöhr zu kommen. Ja, es ist repräsentiert unter anderem die Überlebenschance der Menschheit. Also wenn wir da sehen, dass hochtechnologisierte Zivilisationen geben, die uns tatsächlich besuchen, würde das bedeuten, man muss sich nicht zwangsweise selbst vernichten, wenn man über einen gewissen Grad kommt an technologischer Entwicklung, und das wäre doch hoffnungsvoll. Vielleicht schaffen wir es dann auch. Auch wenn es vielleicht im Moment eher wieder nicht so gut ausschaut. Und auch aus dem Vorgespräch habe ich mir da eben jetzt vielleicht anknüpfend an die Frage von Jana, habe ich mir da auch notiert, es geht um Bedeutung, und Bedeutung ist ein politisches Element. Menschen sind permanent auf Sinnsuche.
Ja.
Und das UFO gibt dem Leben doch einen Sinn. Irgendwie.
Genau.
Auf so viele Arten.
Das tut's auf jeden Fall. Also das, was Sie gerade als diese Beobachtung, das ist einer der Gründe, wenn ich gefragt werde, weshalb ich denke, dass das UFO im Moment auch so eine Relevanz hat, dann glaube ich, dass das auch eine Rolle spielt. Also ich denke, die Menschen sind, zumindest deutet die Forschung darauf hin, dass wir uns in so einer säkularen Endmoräne befinden. Das heißt, die Wissenschaft und die Philosophie hat ein bisschen den Himmel leer gemacht. Der Himmel, der wird angefüllt mit Drohnen und mit UFOs. Das ist die eine Pointe. Aber gleichzeitig sind wir natürlich total eingeschüchtert über die Konsequenzen unseres zivilisatorischen Handelns, also die Klimaveränderung, die Überbevölkerung, die Abnahme der Biodiversität. Also man muss schon ein ziemlich stabiles Selbstbewusstsein als Mensch haben, um darüber hinwegzusehen. Und den Leuten macht sowas Angst. Angst ist eine der massivsten Triebfedern im politischen Haushalt und auch emotionalen Haushalt, und natürlich viele, viele politische Akteure arbeiten damit. Aber diese Angst, die sucht sich natürlich auch Ventile, also auch Hoffnung, ne? Und mit der Hoffnung, das ist so eine Sache, aber wie Sie das gesagt haben, also wenn das UFO unter der extraterrestrischen Hypothese tatsächlich der Nachweis wäre, dass man als technische Zivilisation durch dieses ökologische Nadelöhr, in dem wir uns jetzt befinden, in dem nämlich unsere Wirtschaftssysteme und auch unsere kulturellen und unser kulturelles Selbstverständnis irgendwie die ganze Zeit auf Expansion angelegt ist. Ne, sagen wir mal, in der nördlichen Hemisphäre haben Sie die industrielle Expansion, der Markt, der immer wachsen muss. Also ich meine, so funktioniert Kapitalismus, und das sage ich jetzt nicht als irgendwie ein als Kommunist, aber sämtliche Wirtschaftsmodelle sind auf Wirtschaftswachstum angelegt. Und wenn die Wachstumszahlen irgendwann mal fallen, dann werden alle Wirtschaftsweisen werden unsicher, und ne, und dann ist Krise angesagt. Aber man muss sich ja schon die Frage stellen, wie weit kann denn eigentlich so ein System wachsen, wenn man sich tatsächlich auf einem Planeten befindet, dessen Ressourcen, dessen Raum, dessen Kapazitäten, dessen biologische Systemzusammenhänge halt begrenzt sind. Ne? Und gut, Elon Musk wird erklären, okay, der Wachstum ins Weltraum ist eine Bedingungsvoraussetzung für das Überleben des Kapitalismus. Das ist auch in Ordnung, das so zu denken. Aber die Menschen haben im Moment dieses Wissen nicht. Das heißt, die gucken auf die Erde und bums, da hat man jetzt ein UFO, das ganz offensichtlich aus einer Zeit kommt, wenn man das parallel zu den Menschen setzen würde, die in unserer Zukunft liegt, unserer technologischen Zukunft. Das heißt, die haben das irgendwie geschafft. Das ist etwas, das, glaube ich, die Leute schon auch im Sinne eines Heilsversprechens anspricht. Und es ist ja in der, wenn Sie sich so eine Art von kulturelle UFO-Forschung mal angucken, das ist die andere Art und Weise, wie man als Sozialwissenschaftler sich mit dem UFO beschäftigen kann, dass man die guckt, was sind denn jetzt sozusagen ganz konkrete weltliche Effekte. Wir haben UFO-Religion, die gibt's schon lang. Dass Menschen schon seit den 50er und 60er Jahren, als diese von den Experiencers gab's ja die Contactees, hat man die genannt, die eben richtig auch im Gespräch waren mit Venusianern und
Van Tassel Adamski,
Adamski, die denen und Bücher diktiert haben und die denen gewissermaßen ganze Kosmologien mitgegeben haben.
Unglaublich,
und ihnen erklärt haben, dass die Zukunft der Menschheit, die wird ähnlich sein wie ihre, nämlich Friede, Freude, Eierkuchen, und alle haben diese schreckliche historische Phase überwunden, und jetzt geht's nur noch ums Miteinander und nicht mehr ums Gegeneinander. Also UFOs waren im kulturellen Kontext auch immer Heilsproduzenten. Die haben immer auch Versprechen materialisiert, die ganz viel mit den Wünschen der Menschen zu tun haben. Und das ist eigentlich eine wie ich finde, also diese Frage der ethischen Verortung dieses UFOs, die ist auf wirklich vielen Dimensionen extrem spannend. Also sowohl, wenn man guckt, wie was Menschen hoffen und erwarten und auch, ne, also welche Form der Bedeutung sie ihrem Leben geben wollen. Und insofern ist der UFO-Messias auf eine verrückte Art und Weise, also angenommen wirklich, jetzt stellen wir hypothetisch, morgen landet ein mega großes UFO auf dem, natürlich vom Weißen Haus, auf der Wiese, und da sind dann die Kameraleute und das Mikrofon ist aufgestellt und dann dieses Gespräch, das stattfindet. Ich denke, das erste Gespräch, die erste große Frage, die im Raum steht, wo kommt ihr her? Ne? Die zweite Frage, die im Raum steht, müssen wir euch fürchten? Die steht vielleicht sogar noch vor der ersten Frage, weil das ja für unser Überlebensinstinkt einfordert. Aber spätestens die dritte oder die vierte Frage ist, und wie habt ihr das geschafft? Das heißt, dass gewissermaßen dieser Sprecher aus dem UFO zu einem zum fiktiven Repräsentanten einer möglichen menschlichen Zukunft wird. Und nämlich, indem er ihm erklärt, den Menschen, die hinter den Kameras sitzen und allen Zuschauern auf der Welt, wie sie das geschafft haben, gibt er ihnen gleichzeitig ja sowas wie einen neuen Dekalog mit, ne? Also idealerweise sieht das aus, dass er sagt, so, und jetzt gebe ich euch 10 Gesetze, wie ihr das schaffen könnt, ne? Wie ihr aus dem Mist rauskommt, in dem ihr euch im Moment befindet, dass ihr euch seit 25.000 Jahren permanent auf die Mütze haut, dass ihr nicht in der Lage seid, mit natürlichen Ressourcen nachhaltig umzugehen, dass ihr von Angst getrieben seid, eher als von Hoffnung, dass ihr dazu tendiert, aufgrund eurer evolutionären Anlagen die Dinge eher schwarz zu sehen als rosa oder bunt. Und das ist es, was ihr tun müsste. Das hat natürlich schon ein bisschen was damit zu tun, wie mit Moses auf den Berg geht und diese Tontafeln in die Hand gedrückt bekommt mit den 10 Gesetzen. Also insofern sind beides Heilsversprechen. Und das ist das, was ich meine damit. Menschen suchen Bedeutung darin. Ein Szenario, das, glaube ich, das denkbar grausamste wäre, was das UFO angeht. Das habe ich mit Alexander Wendt mal in einem längeren Gespräch diskutiert. Das ist die Annahme, dass die da sind, dass die uns auch auf irgendeine Art und Weise wahrnehmen, so ähnlich wie wir Umgebungsbedingungen wahrnehmen, also oder keine Ahnung, feststellen, dass es halt viele Mikroorganismen um uns rum gibt, dass wir aber im Prinzip für die keinerlei Rolle spielen. Also dass die uns nicht als relevant betrachten, also dass es eine völlige nicht eine Ignoranz, aber mir fehlt jetzt gerade der Begriff, und ein Desinteresse einfach gibt an dem Menschlichen. Also wir wären gewissermaßen konfrontiert mit einer überlegenen Zivilisation, aber diese überlegene Zivilisation hat keinerlei Interesse an uns. Die betrachten uns wie so eine Art von stochastisches Phänomen am Rand und sind nur interessiert an den Stellen, an denen wir gewissermaßen ihren eigenen Raum kaputt machen können. Das wären dann unter anderem die Atomwaffen. Ne? Also damit wird man ja, also wenn die hier irgendwas selber veranstalten, auch in irgendwelchen anderen Bereichen, die wir gar nicht erkennen können, oder irgendwas extrahieren oder irgendwas veranstalten in dem physischen Raum, den wir auch besetzen, dann wäre ihr wahrscheinlichstes Interesse daran, dass der Raum weiter existiert. Aber und insofern wäre das der einzige Berührungspunkt mit uns. Wenn das eintreten sollte, und das wäre die Realität, das würde den Menschen sehr wehtun.
Das ist eine Kränkung sondergleichen. Ne?
Das wäre die größte Kränkung. Und das würden, glaube ich, unsere zivilisatorischen Bearbeitungsapparate auch nicht gut kompensieren können. Mhm.
Dude Skywalker fragt, könnten die UFOs möglicherweise lediglich dazu dienen, den Menschen eine erweiterte Perspektive auf die höchste Form der Hoffnung zu vermitteln?
Ich habe ja vorhin erzählt, dass das die andere Dimension ist des ethischen Nachdenkens. Es gibt in mir durchaus, als vielleicht weil ich so ein Science-Fiction-Fan bin, aber wenn man mal darüber nachdenkt, ein amerikanischer Historiker, Stephen Dick heißt der, der war der Chefhistoriker der NASA. Ich kenne den Mann auch. Der hat viele Bücher und Sammelbände veröffentlicht zum UFO-Thema. Und nicht zum UFO-Thema, sondern der war in der SETI-Diskussion hoch involviert. Ne? Also Search for Extraterrestrial Intelligence. Das war eins seiner Steckenpferde. Und der hat, das nennt er die Intelligence Principle. Also der hat gewissermaßen, stellt die Vermutung an, dass wenn eine nichtmenschliche, intelligente Spezies sich entwickelt, wenn sie technologisch wird, wenn sie sich weiterentwickelt und gewissermaßen nicht selbst kaputt macht, also der Punkt, an dem wir jetzt möglicherweise bald sind, dann wäre es wahrscheinlich, dass sie, wie wir auch, anfängt irgendwann über Technologie, Informationenverarbeitung zu optimieren. Und er spricht da von dem postbiologischen Universum und irgendwann gewissermaßen die biologische Evolution an den Punkt käme, an dem sie in eine nicht biologische Evolution überschreitet. Und aber trotzdem das Wahrscheinlichste sein wird, dass dieses Intelligenzprinzip auch in einer postbiologischen Situation noch relevant wäre, denn das Einzige, was es gibt, aller Wahrscheinlichkeit nach im Universum, was eine begrenzte Ressource ist gegenüber von Raum oder Gold oder Wasser oder Diamanten, die überall existieren. Und auch Energie ist sicherlich mit hinreichender technologischer Fähigkeit kein unüberwindbares Thema mehr. Aber eine sehr begrenzte Ressource könnte Intelligenz sein. Also auch biologisch entwickelte Intelligenz, ne? Also dass Lebensprozesse einen Zustand der Selbstorganisation erzeugen, in der über sich selbst nachgedacht wird und in der Gesellschaften entstehen, Kultur entsteht, sodass das möglicherweise eine der größten Ressourcen sein könnte, die existieren. Das ist für mich eine plausible Hypothese, um zu erklären, dass wenn Zivilisationen intelligent werden, dass die auch ein Interesse dran haben, diese Räume zu überwinden. Relativ oft hört man in der Diskussion, naja, also das typisch Mensch irgendwie, der denkt, die kommen dann auf die Erde, um ihn zu begutachten. So krasse Selbstüberschätzung. Vielleicht stimmt es, vielleicht gibt es aber auch doch Gründe, weshalb wir dann interessant wären, weil wir vielleicht eine von nur 30 Arten sind, biologische Spezies, die Intelligenz entwickelt haben. Und das ist für andere, die vielleicht schon eine Milliarde Jahre unterwegs sind, ist das natürlich sicherlich interessant. Und zu gucken, ne, wie lösen die Probleme und was sind deren Dilemmata, was können wir da vielleicht für uns auch noch lernen. Oder es hat einfach auch einen Unterhaltungscharakter. Und insofern ist dieses Intelligenzprinzip, dass Intelligenz ein schützenswertes Kriterium sein könnte, das halte ich für gar nicht undenkbar. Das ist in meinen positiven Stunden des über UFOs Nachdenken. Das ist der Moment, wo ich denke, vielleicht sind sie uns doch.
Hallo? Ups. Und da ist er weg. Aus der Session gefallen. Moment. Ich spiele jetzt vielleicht einmal kurz eine Nummer und versuche ihn wieder in die Leitung zu kriegen. Haben wir ihn wieder in die Leitung bekommen?
Sorry, tut mir leid.
Peters.
Ist kurz hier abgeschmiert. Ich weiß nicht, was los war. Also um den Gedanken die zu Ende zu bringen, dass gewissermaßen der intrinsische Wert der Intelligenz etwas sein könnte, das uns doch zu irgendwie was Schützenswerten machen würde. Und das ist der Moment, wo ich denke, naja, vielleicht gibt's ja doch so eine Art wie auch universelle Ethik. Also nicht nur eine deutsche oder eine internationale oder eine westliche oder sonst was, sondern eine ziemlich universelle Ethik, die selbsterfahrende, bewusstseinsfähige Entitäten zu einem schützenswerten Ding oder Subjekt werden lässt. Da sind tierisch viele philosophische Voraussetzungen dabei, um damit konform zu gehen. Aber klar, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, okay, die Fragestellung auch war, ob das gewissermaßen so eine Art von UFOs und abgestürzte Flugobjekte, ob die auch so eine Art von Brotkrumenlinie sein könnten, die uns irgendwo hinführen könnte oder sollte.
Sie haben ja in einem Artikel, in einem Interview auf UpToDate auch einmal gesagt, vielleicht geht es dabei sogar um Inspiration, ne?
Absolut, absolut. Ich finde einfach diesen einer meiner Lieblingsfilme im Sci-Fi-Bereich der letzten Jahre ist Arrival. Und in Arrival geht's ja in dieser Story eigentlich tatsächlich darum, dass diese Sprache, der Heptopoden oder wie sie heißen, die da vorgestellt wird und die unsere Protagonistin zu entziffern versucht, dass die im Prinzip nur gelesen werden kann, wenn alle Puzzlestücke, die über die Erde verteilt sind, weil die an mehreren Orten runterkommen, zusammengenommen werden. Also man müsste jetzt natürlich dann mit den Leuten unterhalten können, die tatsächlich diese abgestürzten UFOs untersuchen, wenn die existieren. Vielleicht ist es wirklich so, dass man erst dahinter kommen kann, was da für eine Technologie drin steckt, wenn die Menschheit als Ganze, das heißt eben nicht nur der Sicherheitsapparat und der Nationalstaat, sondern wenn Wissenschaft, Religion und das global betrachtet an dieses Thema rangehen, um daraus Sinn machen zu können. Und im Moment dieses Erkennens, dass es um eine Fragestellung geht, die Spezies als solche betrifft, dass dann gewissermaßen auch okay, dann fällt der Groschen vielleicht mal. Das hat nichts mit Antriebsformen zu tun, sondern da ging es die ganze Zeit halt nur auch um so einen erweiterten ethisch-moralischen Test. Und entweder ihr besteht den oder ihr besteht den nicht. Im Moment würde ich nicht allzu viel auf das Bestehen wetten, wenn ich ehrlich bin.
Leider. Ein Faktor, der vielleicht über Bestehen oder Nichtbestehen entscheiden könnte, ist Energieproduktion. Daran hängt sich zumindest nach gängiger Meinung hauptsächlich die ganze Klimakrise auf. Jetzt gibt es das Thema freie Energie. Ich sage immer wieder, UFOs fliegen nicht mit Diesel. Das heißt, da gibt es offenbar irgendeine andere Energiequelle, die da verwendet wird. Protagonisten wie Stephen Greer, die in letzter Zeit interessanterweise völlig in Verruf gekommen sind und nur mehr als Paria dargestellt werden, was ich erstaunlich finde, muss ich sagen. Okay, ja. Aber ja, nach wie vor ein interessanter Mensch und einer der ersten. Die meisten wären gar nicht in diesem ganzen Bereich, wenn es ihn 2001 auf die Bühne getrieben hätte, sozusagen mit seinem Disclosure. Aber egal. Freie Energie, ja, dieses große Stichwort, hängt mit der UFO-Thematik unweigerlich zusammen und ist hochpolitisch, ne?
Absolut. Auch hier bleibe ich bei meinen Leisten. Ich verstehe das Zero Point Energy und alles das verstehe ich immer nur, wenn es mir jemand für Dummies erklärt. Aber was ich begriffen habe und was ich dann wiederum jetzt, sagen wir mal, als Science Fiction Fan nicht unwahrscheinlich finde, ist, dass wir in der Beherrschung der Naturgesetze, selbst wenn wir in der Vorstellung unsere Wissenschaft betreiben, dass wir die grundlegendsten Dinge mittlerweile begriffen haben und vielleicht sogar so viel begriffen haben, dass alles andere nur noch Fußnoten werden, ähnlich wie Philosophie nur noch eine Fußnote zu Platon ist. Davon halte ich nichts von der Idee. Ich kann mir schon vorstellen, dass da alles noch möglich ist. Aber nochmal, also bevor ich Spekulationen, ich verstehe, dass man so darüber nachzudenken versucht. Das, was ich allerdings als Politikwissenschaftler dann wieder sagen könnte, ist, gut, wenn dieses UFO-Rätselraten in diesen Special Access Programs technologisch versucht geknackt zu werden, selbst wenn dieses Rätselraten irgendwann mal an so ein Ende kommt, ganz klar ist, dass es natürlich da auch realweltliche Widerstände gibt. Also wir haben halt noch, wir befinden uns noch, ein Kollege von mir nennt das Verbrennerzeitalter und davon spricht er nicht nur von den Verbrennermotoren in Autos, aber natürlich ist unsere Energievorstellung ist konsumtiver Natur. Also man muss gewissermaßen Ressourcen verbrennen oder verarbeiten, um an bestimmte Punkte ranzukommen. Und da gibt's mit Sicherheit ganz andere Möglichkeiten. Ich finde die Vorstellung schön. Sie kennen ja das Fermi-Paradoxon, also die Beobachtung, dass, wenn die überall sind, warum erkennen wir die nicht? Warum sehen wir die nicht? Und ein kanadischer Science-Fiction-Autor und Theoretiker, dessen Name mir leider jetzt nicht einfällt. Der hat einen hübschen, ich kann Ihnen den Link schicken, den können Sie dann auch bei verlinken in dem, ne, für die Sendung jetzt. Wenn die Zuschauer sich das mal angucken wollen. Der hat so einen Zweiseiter geschrieben, in dem er erklärt hat, naja, eine interessante Erklärung des Fermi-Paradoxons könnte sein, dass wenn eine Zivilisation wirklich altert, technologisch altert oder vielleicht sogar mit auch ganz anderen, mit einem ganz anderen ökologischen Technikverständnis erst angetreten ist, ist nicht der maximale Abstand oder die totale Beherrschung der Natur im Sinne von eines Herrschen eines Königs über ein Königreich, ne? Also die Möglichkeit, Dinge einzufordern, die schwierig sind für die Untertanen oder so, als Beispiel von absoluter Überlegenheit, das Ziel einer Entwicklung, sondern die völlige Reintegration wieder in die Natur selbst. Und deshalb sind die für uns nicht zu beobachten, weil, wenn man einen Schritt weiter geht, möglicherweise sogar die Naturgesetze selbst, wie wir sie kennen, Ergebnis eines technologischen Prozesses sein könnte, der von einer Zeit stattgefunden hat, die weit vor unserer Zeitrechnung liegt. Und deshalb erkennen wir das gar nicht. Also die Idee, dass Energie extrahiert werden muss und dann auch besessen wird von Menschen, die sie zur Verfügung stellen, das ist nur eine Frühform einer intellektuellen Reifung einer Spezies. Und ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen, wo wir irgendwann mal zurückblicken auf unsere Vergangenheit und sagen, ja, das waren die Menschen im 20. und 21. Jahrhundert, die haben noch an Besitz geglaubt oder an Erdöl oder sowas, ne? Wie absurd eigentlich.
Ja, es ist also eines der Themen, zumindest in den Anfangsjahren dieser Sendung, waren alternative Methoden zur Energieerzeugung, freie Energie und die sogenannte Nullpunktenergie. Niemand versteht so richtig, was das ist. Also ja, aber kommt mir vor. Viele Behauptungen, mein Gott, wie oft wurde mir schon versprochen, demnächst läuft unsere freie Energiemaschine und wir können sie dir zeigen. Ich warte noch immer.
Ja. Kalte Fusion, ne?
Auch kalte Fusion, wieder. Oh ja. Na gut, es gibt ja den Rossi, der von Skunkworks, ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen verfolgt haben, aufgekauft wurde, da mit seinem Lehner-Prozess, also Low Energy Nuclear Reaction. Es gibt so viele Ansätze, ja, aber ja, es lässt alles auf sich warten. Ich bin eigentlich nach wie vor überzeugt, dass einer dieser Ansätze funktioniert. Und es ist ja eigentlich auch relativ offensichtlich, warum das so ein Riesenthema ist, ne? Weil der Petrodollar, ne, jetzt das Stichwort, und da sind wir jetzt wirklich völlig in der Realpolitik eigentlich, wäre ja von heute auf morgen Geschichte. Ich meine, man kann jetzt vielleicht behaupten, der wird gerade demontiert, auch wenn Trump gerade in den Emiraten und Saudi-Arabien ist und kräftig die Werbetrommel rührt, aber unser globales Wirtschaftssystem ist schon ziemlich darauf aufgebaut, dass Energie eben viel Geld kostet und aufwendig gefördert werden muss und so weiter, ne?
Absolut, absolut. Und das ordnet alles. Also das ordnet Deutschland ohne die Automobilindustrie. Also, ne, das sind halt diese Trägheitseffekte, die eben auch auf einer anderen Ebene erklären, weshalb mit dem UFO schwer umzugehen ist, weil es eben, sagen wir mal, wie auf der Ebene des ökologischen Überlebens eben, was Wirtschaft angeht, solche großen Fragen stellen könnte. Wenn der Typ, den wir vorhin skizziert haben, der auf der Wiese landet, wenn er in seinen 10 Geboten sagt, ach, und hier ist die Fußnote zu Gebot Nummer 2, nämlich gebt die Idee des wirtschaftlichen Wachstums oder des Privatbesitzes an Vermögen auf, denn das trägt euch nicht. Hier in der Fußnote habt ihr den Bausatz für freie Energie. Da gucken Sie, was am nächsten Tag in der Wall Street passiert und wie viele Menschen gewissermaßen mit einem Schlag aus ihren einflussreichen Position rausgehoben sind. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich total überzeichnet, aber ich habe vorhin mal drüber gesprochen, dass mir einfach immer klarer wird, inwiefern dieses Disruptive, also das sozusagen die gesellschaftliche Praxis und alles Durchbrechende des UFOs ein sich selbst organisierender Prozess ist. Das kann man glaube ich, wirklich an solchen Extrembeispielen nachvollziehen, aber das wird unter anderem auch erklären, weshalb es möglicherweise gar nicht sowas gibt wie eine fundamentale große Verschwörung im politischen Bereich der USA oder Frankreich oder Russlands, sondern dass das auch so eine Art von Prinzip ist, in dem sich das selbst organisiert. Um da mal ein kleines Beispiel zu nennen, was ich damit meine, ist ganz einfach das. Der Ryan Graves, der einer dieser bekannten Flug-Lotsen, nicht mehr, war kein Lotse, sondern war ein Fighter-Pilot-Flieger, der bei dem Nimitz-Vorfall eben hinter einem dieser Dinger hinterher war. Der ist ja jetzt in der öffentlichen Diskussion, spielt eine Rolle. Ich habe den persönlich schon getroffen. Das ist ein ganz faszinierender, unglaublich kluger, zurückhaltender, taktisch und strategisch denkender Mensch. Also wirklich, der hat mich schwer beeindruckt. Der ist einfach extrem clever. Und der Graves, der hat ja jetzt so eine Organisation gegründet, in der es eine Anlaufstelle gibt, in der Pilotinnen und Piloten auch aus dem kommerziellen und dem privaten Bereich Sichtung ablegen können. Auf was reagiert das? Das reagiert darauf, dass die typisch existierenden FAA-Mechanismen oder auch ziemlich sicher im Militär, also bei der Air Force, dass die mit diesen Extremfällen gar nicht richtig umgehen können, weil die natürlich in all ihren Regelwerken als solche nicht vorgesehen sind. Ob das nun gewollt ist oder nicht gewollt, aber es hat eben mit diesem Tabu zu tun, dass das Tabu, dass das UFO, ich teile übrigens ihre Einschätzung, UAP klingt wie ein quakender Frosch, wenn man es ausspricht. UFO geht gut von der Lippe.
Wap.
Genau. Der Graves, der versucht natürlich gewissermaßen jetzt so eine Plattform zu schaffen, um damit umzugehen, dass man den Leuten nicht mal einen bösen Willen unterstellen muss, wenn man sagt, es gibt so eine FAA-Anlaufstelle und dann kommt so ein American Airlines Pilot und sagt, du, ich habe vorhin beim Landen habe ich so ein Teil gesehen, das hat bunt geglüht, irgendwie war ein Kilometer im Durchmesser, das ist uns hinterhergeflogen, das ist von mehreren Leuten bestätigt und auch von meinem Co-Piloten. Was macht man denn jetzt damit? Was soll der machen? Der Typ, der an dem anderen Ende, an dieser Station sitzt, die diese Berichte aufnimmt und die normalerweise eben ganz banale, alltägliche oder einigermaßen nicht alltägliche Vorfälle aufnehmen muss, der ist in der Situation total überfordert, weil er allein über die Art und Weise, wie die Institution wahrscheinlich funktioniert, keinen Mechanismus hat, das zu bearbeiten. Und was tun Menschen, die nicht wissen, wenn sie in der Verwaltung arbeiten, mit etwas, das ihren Alltag durchbricht, um sich selber möglicherweise weniger Arbeit zu machen oder aber auch nicht in eine Situation zu kommen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, die sie nicht treffen können, weil sie dafür nicht die Kompetenz haben und vielleicht auch nicht das Wissen, die werden das wahrscheinlich ablegen und nicht weiter verfolgen und nicht darin erkennen, dass das möglicherweise nochmal ein potenziell geschichtsveränderndes Einzeldatum ist. Und insofern glaube ich, dass die Verschwörung, die manche Menschen vermuten, viel weniger existiert als tatsächlich die Trägheit von großen Administrationen mit Unsicherheit oder Themen umzugehen, die außerhalb ihrer Kategorien liegen. Und das ist ein sehr menschliches Phänomen. Das lässt sich nicht nur am UFO beobachten, sondern das kann man, glaube ich, an tausend Problembeschreibung des Alltags festmachen. Also für mich als Bundesdeutschen ist ja ein ähnlich großes Rätsel wie das UFO ist, warum es denn die Bundesbahn, die Deutsche Bahn nicht hinkriegt, endlich mal irgendwie ihr Zugsystem so einzurichten, dass das zumindest mit den Problemen vernünftig umgegangen wird, die existieren, wenn die Menschen ihre Züge nicht mehr kriegen. Im Zeitalter von AI kann das nicht allzu schwer sein, da einen Agenten einzusetzen, der einem schnell nochmal eine Route umlegt und Tipps gibt, wie man jetzt Hamburg umfahren kann, wenn es da zu einem Passagierunfall kam. Das sind die Systeme erstmal ganz offensichtlich nicht drauf ausgelegt. Das ist nicht Teil ihres Funktionsprinzips und das dauert eine Weile, bis das umgesetzt wird. Also gesellschaftliches, technisches Verhalten ist relativ träge und die Entwicklung dahin ist voraussetzungsreich und beim UFO ist das halt, wäre das dann, dass es auch gleichzeitig eben noch so viel bedeutet, was die Prinzipien von Macht, von wirtschaftlicher Ordnung, von Zugriffsmöglichkeiten, von Wissenschaft, ne? Also auch die Wissenschaft wird ja quasi durch das UFO an manchen Stellen in Frage gestellt, ne? Der Status dessen, was gewusst werden kann. Also wenn das, was wir beobachten, ganz eindeutig ein Hinweis darauf ist, dass wir die Physik nicht richtig verstanden hat, ist das vielleicht für den einen oder anderen Physikprofessor eine Bedrohung. Und dann ist es erstmal einfacher zu sagen, nö, also glaube ich nicht dran. Ne? Also das ist ja der Stand dessen, was wir wissen. Mehr kann nicht sein. Ich finde das ein bemerkenswert kurzsichtiges Handeln, aber eins, das ich auch verstehen kann, wenn ich Institutionen analysiere.
Ja, wenn Existenzen von ganz bestimmten Paradigmen abhängen.
Genau.
Weil man sein ganzes Leben darin investiert hat. Ist nicht so einfach. Also gibt es ja diesen Spruch, dass also Ideen erst mit ihren Protagonisten oder mit ihren Protagonistinnen aussterben. An dieser Stelle vielleicht der Hinweis auf die Zoom-Leitung. Also falls jemand Fragen hat oder selbst mit Dr. Peters ein bisschen plaudern möchte oder ich da jetzt seine oder ihre Frage hartnäckig, aber unabsichtlich im Chat übersehen habe, dann bitte sehr gerne. Jojo streicht heraus, was Sie da genannt haben, selbstorganisierendes Disclosure, dass das wahrscheinlich ein sehr guter Ansatz ist, wie das vonstatten gehen kann. Die Frage ist halt, was spricht da alles dagegen? Wir haben jetzt ein paar Gründe schon angesprochen, warum die Politik und vielleicht auch die Wissenschaft wenig bis gar kein Interesse daran hat, dass dieses Thema groß rauskommt. Wie schaut es mit der anderen Seite aus, mit der sogenannten nicht-humanen Intelligenz, der NHI, ist ja auch wieder so ein wunderbar neuer Begriff. Und ich sage jetzt, ich lehne mich jetzt so weit hinaus, also es ist ziemlich offensichtlich, dass wir es hier mit einer unbekannten Intelligenz oder verschiedensten Intelligenzen zu tun haben. Wir wissen halt noch nicht, aus welcher Ecke der Wirklichkeit die kommt. Aber wie würde die denn reagieren auf Disclosure? Wäre die damit einverstanden? Wäre Disclosure überhaupt möglich, wenn die anderen das nicht wollen? Ich behaupte nein.
Ah, schwierig. Also eine der in der UFO, in der Ufologie oder in der Beobachtung der Dinge, die stattgefunden haben, in den Fallbeobachtungen, es gibt so einen Begriff, der immer mal wieder auftaucht im Englischen, der nennt sich die Evasiveness, also die bemerkenswerte die Flüchtigkeit des Phänomens. In dem Moment, also es gibt sozusagen Menschen, die Einzelerfahrungen machen und die sind ziemlich eindeutig und spektakulär. Ob das jetzt Entführungsgeschichten sind oder Beobachtungen von 1, 2, 3, 4 Personen, die was gesehen haben. Naja, bis hin zu den Phoenix Lights, da waren es mehrere tausend Menschen, die etwas beobachtet haben, von dem nicht klar ist, was es ist, aber einige ziemlich deutlich gemacht haben, dass das mit Sicherheit keine Flares waren, die von irgendwelchen Flugzeugen, also so Leuchtkugeln, die abgeschossen worden sind in strategischen Übungen, denn da ist ganz offensichtlich was Manifestes rumgeflogen. Aber die in dem Moment, in dem es drum geht, solche Dinge zu filmen oder aufzunehmen, dann doch verhältnismäßig oft die Aufnahmegeräte nicht funktionieren, die Leute nicht dran denken. Also so eine seltsame Verknüpfung von auch dem individuellen Scheitern jetzt endgültig einen Beweis zu produzieren, dem keiner mehr entgehen kann. Und das könnte ja sowas sein. Das könnte ja gewissermaßen diese Flüchtigkeit sein, in dem eine überlegene Intelligenz, die in der Lage wäre, eben vielleicht auch Kameras zu kontrollieren oder, ne, also ich kenne so viele Erzählungen von Menschen, die erklärt haben, dass sie was aufgenommen haben, und dann gucken sie und dann ist ja nur, ne, also dann, und das ganze Handy bricht zusammen. Irgendwie war plötzlich dann der Kontakt nicht möglich oder die Dokumentation. Das wäre so eine Art von, wir wollen dem entfliehen, wir haben kein Interesse dran, dass ihr erkennt. Was seltsam wäre, wenn, weil auf der anderen Seite ja ganz offensichtlich eben immer wieder Kontakte entstehen. Also dass Leute was beobachten und sich offensichtlich dann diese Geräte nicht darum kümmern, dass man sie nicht sieht, weil einzelne Augen das beobachten können und sich auch dran erinnern dürfen.
Mir fällt da, es war auch letztens auf der Midnight Mansion ein sehr guter Bericht drüber, Fatima, ne? Also dieses seltsame Ereignis vor über 100 Jahren. Die Leute haben alles Mögliche gesehen. Ne? Manche haben gar nichts gesehen, andere haben tatsächlich dann beim dritten oder vierten Mal so ein rundes, teilweise ovales, leuchtendes Objekt gesehen, das genau aus der Richtung kam, aus der die Kinder behauptet haben, dass diese Frau kam, von der Jungfrau Maria haben sie ja eigentlich nicht gesprochen. Also es ist einfach numinos. Nee. Ja,
ja, das ist es. Numinos ist ein guter Begriff dafür. Ich habe ein ganz spannenden, den schicke ich auch, den Artikel. Der ist so ein bisschen schwierig zu lesen, weil er ein bisschen schräg übersetzt ist. Aber das ist ein argentinischer Anthropologe, Jeffrey Kripal, hat über den auch in einem seiner Bücher berichtet und ich bin über den irgendwann vor einem Jahr gestolpert. Diego Escola heißt der. Der arbeitet mittlerweile als Anthropologe für den Council of Science, also sozusagen die staatliche argentinische Wissenschaftseinrichtung. Der ist ein Professor für Ethnologie und Anthropologie und der hat in seiner Doktorarbeit hat er indigene Völker in Argentinien, die in den Bergregionen leben, untersucht und ist mit denen ins Gespräch gekommen. Und das hat er gemacht, weil die indigenen Populationen in Argentinien, ne, über Kolonialisierung und auch über die Regime im 20. Jahrhundert eigentlich ihre Tradition total verloren haben. Und so in den letzten 20 Jahren entstehen da so ein bisschen so ein Wiederentdecken des eigenen kulturellen Erbes. Und darüber hat er gearbeitet. Schon relativ lang her, dass er seine Doktorarbeit vielleicht vor 20, 25 Jahren geschrieben hat. Und der ist ein eine faszinierende Fallbeschreibung. Der ist mit zwei oder drei Leuten, war er unterwegs in einem Wüstenabschnitt, weil er in irgendeine Community wollte und der ist durch ein Gebiet geritten nachts, das bekannt war für Lichtphänomene. Und in diesem Artikel, den er da geschrieben hat, beschreibt er so eine Naherfahrung. Also das war nicht einfach, den zu tracken, weil er nicht so tolles Englisch spricht und auch nicht so viele Kontakte in den Westen gehabt hat. Aber ich habe den irgendwann ans Telefon gekriegt und habe mich mit dem Mann 2 Stunden unterhalten. Ein absolut rationaler, klassischer, wenn auch Spanisch sprechender, lokal total renommierter Wissenschaftler westlicher Prägung. Skeptisch, klug, analytisch und kritisch. Aber die Story, die er mir erzählt hat, die war einfach völlig unglaublich. Also, weil ihm tatsächlich das waren Orbs, also ganz klassische Orbs, wie sie in der gesamten UFO-Geschichte der letzten Jahre immer wieder beschrieben sind. Und die sind auf ganz nah an ihn rangekommen und seine indigenen Begleiter, die haben die natürlich vor ihrem eigenen Hintergrund und da heißen sie Malas Luthes, also die schlechten Lichter, die haben Angst vor denen und das Faszinierende, weshalb ich das jetzt erzähle mit dieser Evasiveness, ist, dass er sowohl eine Kamera dabei gehabt hat, als auch eine Pistole, aber nicht. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, Diego, aber warum hast du denn keine Bilder gemacht? Dann hat er gesagt, kann er nicht erklären. Er war so ein bisschen wie hypnotisiert davon, ob das nur ein aktives Hypnotisieren war oder ob das einfach nur dieser Moment war, der ihm sein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Ich meine, wieder, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was der gesehen hat, aber wenn man sich mit so jemandem unterhält und der nun sozusagen aus meiner Community kommt und wir haben dann noch ziemlich anspruchsvolle Gespräche über, also komplexe kulturtheoretische Kontexte und der Mann ist up to date, dann hat man schon ein Gespür dafür, dass da was ziemlich Seltsames passiert ist, aber eben auch, dass in dem Moment bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, wie man gedacht hätte, dass sie funktionieren sollen. Unter anderem, dass der erste Gedanke sein sollte, na, ich muss jetzt dieses Ding fotografieren, sonst glaubt mir das kein Mensch. Und seit dessen bearbeitet, also das, er hat mir auch erklärt, dass er zwar seine offizielle Forschung macht und dass er da auch in diesem Council und so und ist noch Professor, aber er tatsächlich die Hälfte seines Hirns immer noch damit zu kämpfen hat und da hat es auch noch ein paar Ergebnisse, also ein paar Ereignisse danach gegeben, die eigentlich noch unglaublicher waren als das, was er in dem Text beschrieben hat. Aber es ist so eine Flüchtigkeit. Wie war die Frage nochmal? Ich hatte noch einen Punkt zu der korrekten Beantwortung der Frage, die aus dem Chat kam.
Ja, bitte beantworten Sie vielleicht.
Aber ich erinnere mich nicht dran. Deshalb, wenn ich nochmal den Tipp kriege, was die Frage war, kann ich nochmal was dazu sagen. Also diese, ja.
Ursprünglich sind wir jetzt davon ausgegangen, wie eigentlich die nicht humane Intelligenz darauf reagieren würde.
Genau.
Wenn sie disclosed werden soll, könnte sie das überhaupt verhindern? Ich meine, und vielleicht auch kurz, wie oft ich das gehört habe von Zeugen. Und ich habe in der Tat einige interviewt und es sind auch sehr, sehr viele Interviews online. Auch bei den Call-In-Sendungen rufen immer wieder Leute an, die unglaublichste Sichtungen berichten. Und wie oft ich das gehört habe, ja, leider vergessen, Foto zu machen. Wenn sie dann ein Foto machen, ist es halt verwackelt oder es ist halt nicht so einfach, ne, irgendwas zu fotografieren. Wenn es dann verwackelt ist, was soll das schon sein? Wenn es nicht verwackelt ist, ach, das ist doch sicher ein Fake. Und ich habe auch schon Leute interviewt, die tatsächlich, also zumindest behaupten, von sogenannten Men in Black besucht worden zu sein, die dann gefordert. Ich meine, keine Ahnung, also da steige ich dann völlig aus, weil das wird wirklich schräg dann.
Ja, absolut. Aber genau, also wenn man dann Bilder kriegt von diesen Men in Black, dann kann man darüber nachdenken. Man könnte sich jetzt also als, ne, also so als eine Art von Immunsystem des Sicherheitsapparates, kann man sich das alles erklären und ist das konsistent mit manchen theoretischen Annahmen, was dieses Tabu oder die Unmöglichkeit der Existenz dessen angeht. Aber ich bin gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Szene, die UFO-Szene, die ist schon auch extrem paranoid auch. Also der Schritt zur Verschwörungstheorie ist meistens ein sehr, sehr kleiner und das triggert mich nicht mehr. Ich kann es erklären und ich kann das auch verstehen und ich gestehe das den Leuten auch zu. Aber das verzerrt natürlich mitunter auch das Gespräch, weil dann Dinge unterstellt werden und Logiken angenommen werden, die unter anderem dann halt auch erklären, was die auf der anderen Seite antreibt. Das war ja die Ausgangsfrage, die Sie gestellt haben. Hätten wir die Möglichkeit, gegen diese NHI der Sache auf der Spur zu kommen? Ich weiß das nicht. Ich wollte nochmal, aber Sie haben jetzt auch eine Frage gehabt. Ich kann meine zurückstellen.
Sprechen Sie dabei noch weiter.
Okay. Ja, vor kurzem habe ich drüber nachgedacht, was denn eigentlich jetzt gerade, ich habe als dieser Matthew Brown jetzt wieder ein Whistleblower, der bei den ich meine, es sind ja auch immer die gleichen Leute, die bei denen die dann auftreten, bei George Knapp und bei Jeremy Corbell, der auftritt und sind drei Interviews oder ein langes Interview ist in drei Scheiben geschnitten, dem Publikum präsentiert worden. Und nochmal, also das ist auch schon so ein bisschen, sind das kommunizierende Röhren. Also diese Disclosure, das Disclosure Movement und die Leute, die das antreiben. Als Sozialwissenschaftler machen wir manchmal sowas, das nennt sich Netzwerkanalyse. Das heißt, da stellt man sich hin und guckt. Soziales Handeln findet nie nur ohne Kontext statt. Das sind immer Netzwerke und diese Netzwerke, ob die nur politisch sind oder wirtschaftlich oder kulturell oder religiös, die arbeiten natürlich auch ganz stark miteinander. Und relativ viel, was in solchen Netzwerken dann als Handlung sichtbar wird, kann man erst so richtig begreifen, wenn man sich die Netzwerke anguckt. Wird man die gegenwärtige Disclosure Diskussion als Netzwerk abzeichnen, dann wäre das ein sehr enges Netzwerk von Personen, die permanent aufeinander verweist. Also
ja. Ne, dann Herr Puthoff, ja, der seit 40 Jahren immer wieder auftaucht. Russell Targ und so weiter.
John Alexander, Russell Targ, John Alexander, Lou Elizondo und dann eben auch Leute wie Ross Coulthard und Leslie Keen, die gewissermaßen die journalistische Dimension sind, oder George Knapp, und die verweisen auch permanent aufeinander.
Und Bigelow natürlich, Eminenz.
Genau, die graue Eminenz im Hintergrund. Die Leute, die verweisen aufeinander und die erzeugen in diesem permanenten Aufeinanderverweisen auch so etwas, was man als Faktizität bezeichnen kann. Also da entsteht gewissermaßen auch in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest bei Teilen, die dem positiv gesonnen sind, so eine Art von Wahrheitskontext. Ne? Also na klar, wenn Ross das jetzt sagt, aber als nüchterner Beobachter kann man sagen, dass die auch ihr ganzes Kapital die ganze Zeit selber produzieren. Das ist auch das, was mich an dieser Disclosure Movement an Stellen irritiert. Und irritiert ist noch ein freundlicher Ausdruck. Wenn ich mir zum Beispiel, und ich weiß, dass das vielen aufstoßen wird, aber wenn ich mir eine Figur wie Lou Elizondo anschaue, der seit 2017 gewissermaßen als Icebreaker fungiert, der zu einem Gesicht dieser Bewegung geworden ist und der die ganze Zeit narrativ gewissermaßen auf so einen Eiertanz vollführt. Also er lockt die Leute an, er ist charismatisch, der kann gut reden, der überzeugt, der spricht auch gewissermaßen so eine Art von politische, amerikanische DNA an, die viel auch mit Patriotismus zu tun hat und fürs Vaterland. Und das ist ein Geheimnis, das den Amerikanern insgesamt gehört und das ihn das stört und nervt. Das tut er und das überzeugt die Leute auch. Aber im nächsten Moment, in dem er dann in eine Situation käme, wo er wirklich was aufklären kann, sagt er, naja, ich bin aufgrund der Loyalität meines Diensteides gegenüber meinem Vaterland gebunden und kann nicht drüber sprechen. Das ist so ein leichter Widerspruch für mich.
Ne? Ja, er prangert die ganze Zeit an, die Regierung, sie gibt es nicht frei. Aber Entschuldigung, du bist ja Teil.
Er ist Teil des Problems auch. Und
außerdem war er in Guantanamo, wurde er der Folterzar genannt. Stört das niemanden?
Ja. Wenn man da so richtig dran klopft, da findet man schon das eine oder andere was. Und ich bin, was das angeht, bin ich sehr skeptisch. Aber wenn ich jetzt noch weiteren Abstand nehme und beobachte, was passiert, und jetzt nehmen wir einfach mal an, dass dieser Matthew Brown, dessen Story ganz offensichtlich ist, dass er, keine Ahnung, ein kleiner Sachbearbeiter war, Clearance gehabt hat für bestimmte Dinge und der dann auf diesen eher allgemein zugänglichen Servern im Department of Defense unterwegs war und da halt auf Dokumente gestoßen ist, die ihm die Haare zu Berg haben stehen lassen. Ne? Also das war dieses Immaculate Constellation. Jetzt wird gerade diskutiert, ob das nicht nur ein Planspiel war, in dem es um UFOs ging, aber halt als so ein strategisches Planungsszenario, eher als um Realität, aber er hat Bilder gesehen und dieses und jenes. Und
mich erinnert das halt immer ein bisschen, wir haben sie vorher schon geredet, an Monty Pythons No One Expects the Immaculate Constellation.
Ach, okay. Ja, uns wird auch an anderen Stellen, gibt noch viel hässlichere Begriffe dafür, aber und dann habe ich mir überlegt, okay, sehen wir alle, wir bleiben skeptisch. Das ist das Spy-Game und in der Spieltheorie kommt man eigentlich aus dem Dilemma nicht raus, dass man nie richtig wissen kann, was das Gegenüber eigentlich weiß und was es einen glauben lassen will. Ich meine, der Lou Elizondo, der hat Counterintelligence gemacht. Also der weiß ziemlich genau, wie man durch das Platzieren von öffentlichen Nachrichten bestimmte Diskurse prägen kann oder die irgendwie auch verunmöglicht und
professionelles Lügen.
Ja, oder halt genau oder eben das Gespräch in eine andere Richtung nehmen. Zum Beispiel könnte man aus einer kommunikationstheoretischen Perspektive könnte man auch behaupten, und das unterstelle ich keinem der Akteure jetzt, aber es ist ein denkbarer Gedanke, dass die Kontrolle des UAP-Diskurses, denen ist irgendwie jetzt klar geworden, angenommen, es gibt eine Verschwörung, und da wissen viele Leute Bescheid und die haben kein Interesse dran, dass es sowas wie Disclosure überhaupt stattfinden kann. Was tut man denn strategisch am günstigsten? Man verleugnet es permanent und lässt gewissermaßen die andere Seite dann das tun, was die irgendwann immer tun, nämlich immer naseweiser werden und mit immer besseren Mitteln auch einbringen. Also an der Stelle können wir auch sagen, dass sowas wie Edward Snowden ja genau der Präzedenzfall ist, dass staatlich gedecktes Lügen im digitalen Zeitalter nicht mehr so einfach ist, weil der Snowden hat einfach diese Dinger durchgestochen, ne? Die er als Mitarbeiter eines NSA Zulieferers sozusagen professionell hat bearbeiten müssen. Und der ist in einen moralischen Konflikt gekommen und dann irgendwann hat er das einfach durchgestochen. Oder aber die National Security sitzt auf dem Geheimnis, hat das tief in auch in privatwirtschaftliche Projekte eingebunden, die ziemlich gut gesichert sind und auch über 50 Jahre hervorragend als gesicherte Projekte haben stattfinden können, solange das alles auch nur Papierbasis oder mit lokalen Computern bearbeitet war. Und jetzt sind wir aber in einem anderen Zeitalter. Und jetzt wird mit AI, die auch nicht staatlichen Akteuren zur Verfügung steht, wird die Analysefähigkeit immer besser und man kann überall einbrechen, solange es keine Quantenverschlüsselung gibt und so weiter und so fort. Also, Snowden ist sozusagen der Punkt, an dem die Brüchigkeit der Firewall deutlich wird. Was macht man denn jetzt? Lässt man diesen Diskurs weiter als Konfrontation laufen? Die eine Seite behauptet, wie Stanton Friedman irgendwie damals, ihr habt da eine Verschwörung am Start, wir erkennen die an ihren Außenformen, aber wir können nicht eindringen und die es geschafft haben, die werden um die Ecke gebracht oder werden gekauft. Werden dann selbst zu Akteuren, oder aber dominiert man diesen Diskurs, indem man ein paar Leute gewissermaßen an die Speerspitze der Diskussion setzt, von denen man weiß, dass die Öffnung nur immer so weit stattfinden lassen, wie man selber gern kontrolliert hätte.
Genau, man übernimmt einfach das Narrativ.
Man formt es. Man übernimmt es nicht nur, sondern man formt es und man hat die Kontrolle darüber.
Genau, und unabhängige UFO-Forscher und unabhängige Denker werden auch immer mehr ins Abseits gestellt, fällt mir auf. Ja, es gibt die paar, die das Narrativ mittragen und der Rest wird zu Parien.
Genau, und das ist ein
wunderbares Beispiel, Stephen Greer, meiner Meinung nach.
Ich bin, was den Greer angeht.
Wobei, ich weiß schon, man kann ihn kritisieren. Es gibt genug Dinge, die auch mir seltsam vorkommen, aber ich meine, ja gut, wenn es um Seltsamkeit geht, also da gibt es viele.
Er ist ein Mensch und er ist, ja. Ich glaube, er hat ein ausgeprägtes Ego und ich glaube, jemand, der bestimmte Anlagen hat, wenn so jemand in die Öffentlichkeit rutscht, dann kann er auch gewissermaßen vom Ruhm besoffen werden, sagen wir es jetzt mal so. Ist egal. Also ich sage nichts zu dem Mann. Ich finde, der hat Disclosure. Ich meine, wenn ich heute nicht über Disclosure reden, gäbe es Greer nicht. Der hat den Begriff in dem Kontext maßgeblich geprägt. Mhm. Aber diese Narrativkontrolle, das ist schon ein Szenario, das man überlegen kann. Aber auf was ich eigentlich zurückkommen wollte, ist, dass ich eben über all diese Dinge so nachdenke. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber jetzt unterstellen wir mal, dass der Brown wirklich, der in diesem Interview, das ich mir angeguckt habe, der hat auf mich gewirkt wie ein kluger, sensibler Mensch, der sich der Situation, in der er sich jetzt begeben hat, weil er natürlich für seine Abteilung verbrannt ist, also entweder weil er Zeug durchsticht oder weil er solche Behauptungen aufstellt, also er macht sie zumindest nicht mehr dauerhaft als vertrauenswürdiger Mitarbeiter tragbar und trotzdem wagt er sich aus der Deckung raus. Also denken wir, dass er kein Double Agent ist im Sinne von Disclosure, dann ist es doch bemerkenswert, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, in der solche Dinge möglich sind. Weil eben Leute wie George Knapp und Corbell, die damit gutes Geld verdienen, das ist ganz klar, ne? Also es gibt auch wirtschaftliche Interessen in der UFO-Community, der Ross Coulthard, Matt Ford, alle diese Leute, die Podcasts am Laufen haben, die verdienen damit natürlich auch. Und ich meine, auch Elizondo hat verdient mit seinem Imminent-Buch, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Exemplare davon verkauft worden sind. Das ist alles auch reales Geld. Aber dass gewissermaßen jetzt eine Diskussions- und Aufmerksamkeitsumgebung entstanden ist, in der dieses Thema weiterhin so verhandelt wird und dass eben jetzt auch es für Wissenschaftler wie mich nicht mehr unmöglich ist, darauf zu blicken. Das ist natürlich schon ein Punkt, der dafür spricht, dass hier kleine Fortschritte gemacht werden, die vielleicht nicht mehr reversibel sind. Also das ganz, die Zahnpasta wieder in die Tube reinzudrücken und an dem Punkt anzukommen, an dem der Diskurs war nach dem Condon Report, als so ein etwas schräges Universitätsgremium dem Bericht, also dem...
Also Ende Daten, der 60er Jahre war das, ne, wo man...
Genau. Ja. Naja, der Report ist irgendwie 1000 Seiten dick und da sind ziemlich viele Sachen aufgeführt, die bemerkenswert sind, aber Abschluss ist, da ist nichts dahinter.
Ja, ne? Unglaublich. Also dem eigenen Inhalt völlig widersprechend und die Leute lesen nur den Abstract und aha, okay, ist nichts dabei und die das Ganze gelesen haben, haben sie gedacht, ja, spinnt die Welt. Ne?
Und damit ist das natürlich das Thema, war damit halt auch für die Wissenschaft erledigt, ne? weil das einflussreiche Figuren waren, die da mit der vollen Autorität
war sehr einflussreich, ja.
Ja, der Universität halt da auch einen Schlusspunkt gesetzt haben. Und ich glaube, mit dem, was ich selbst als Wissenschaftler beobachte, wie sich auch die Szene vernetzt und wie die Leute miteinander interagieren und auch inwiefern es ein hochgradig skeptisches Erkenntnisinteresse gibt. Also ich bin Board Member einer Einrichtung, die heißt Society for UAP Studies. Das sind bestimmt 30, 40 Leute mittlerweile zusammen und das sind eindrucksvolle Personen. Also und vor 3 Wochen war ich in Durham, UK an der Universität dort. Die wahrscheinlich beste Law School von ganz Großbritannien und da gibt's einen Professor, Michael Bolander heißt der, wir sind befreundet, darf man mittlerweile sagen. Er ist auch ein Deutscher, der dort unterrichtet und der hat einen Lehrstuhl dort, also hat eine richtig dicke Durham-Professur, der eine UAP and SETI-Konferenz dort abgehalten hat. Also diese Art von Normalisierung, die ist, glaube ich, historisch einzigartig und die erzeugt auch sowas wie eine Plattform oder ein Raum, der eigene Standards baut, die eben nicht mehr so einfach korrumpierbar wären von Leuten und Personen, die diese Narrative kontrollieren wollen. Also insofern bin ich gleichzeitig, wenngleich ich sozusagen der politischen Disclosure über ziemlich skeptisch bin, bin ich dem Erkenntnisfortschritt gegenüber, vor allem dem wissenschaftlichen, positiv eingestellt. naja, jetzt die Frage, aber wenn die gar nicht erkannt werden wollen, das können sie wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Punkt kontrollieren, keine Ahnung, dann halt die Wissenschaft selber nicht mehr funktioniert und die Apparate ausfallen. Ne? Also und dann hat man ja auch irgendwie einen Tatbestand. Also mal schauen.
Ja, ich meine, der Punkt ist halt auch, was ich immer ein bisschen schmunzelnd beobachte, ist, wenn zwar das UFO-Phänomen jetzt irgendwie schon aufgegriffen wird, und das ist jetzt schon spannend, weil jetzt kann man ja drüber reden, aber mit Verschwörungstheorien, also da habe ich jetzt nichts am Hut. Gleichzeitig wird dann über Leute wie Lou Elizondo und Konsorten berichtet, die davon sprechen, dass abgestürzte Raumschiffe existieren, dass Biologics irgendwo eingefroren sind oder so, ja, und dass das Ganze erforscht wird seit Jahrzehnten und geheim gehalten wird. Ja. Das ist eine Verschwörung.
Ja.
Und wenn man jetzt da, und man muss ja halt entscheiden, entweder man beschäftigt sich mit UFOs, dann hat man es zumindest nach diesen, was Sie jetzt auch gesagt haben, bin ich ganz bei Ihnen, dieses Fass kriegt man nicht mehr zu. Und dieses Fass, das man geöffnet hat, lässt eine riesige Verschwörung durchschimmern. Also wie kann man sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und gleichzeitig mit Verschwörung nichts zu tun haben wollen? Geht nicht, finde ich. Weil man muss sich dem, oder man sagt, das ist sowieso was ganz anderes. Das ist ein reines Bewusstseinsphänomen. Es geht ja nur um Inspiration des Numinosen an die Menschheit oder so. Okay, dann ist es in dem Sinn keine Verschwörung, außer vielleicht eine Verschwörung der Götter, aber ja. Also das ist was, wo ich nicht ganz verstehe, wie da die Enden sich finden sollen. Hallo? Herr Peters? Er ist wieder verstummt. Das ist irgendwie interessant heute. Ja, Herr Peters, können Sie mich hören? Er ist noch da in der Session, aber er sagt nichts mehr. Ja, gut, es bleibt mir nichts anderes übrig, als dann halt wieder eine Nummer zu spielen. Aha, es geht da gerade raus. Und dann werde ich ihn versuchen, eben wieder in die Leitung zu holen. Es ist irgendwie seltsam. Irgendwas hat's da, hä? Hallo? Herr Peters? Na? Ich höre noch immer nicht. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today, passing by. All that was gone lies ahead, sticked into my head, where and when, where and when. Crossing you and me, Es ist seltsam, aber wir haben jetzt auf Telefon umgestellt. Hallo, Herr Peters. Herr Peters? Jetzt hört er mich auf Telefon auch nicht mehr, oder wie? Hallo? Herr Peters? Na, jetzt hört er mich auch auf Telefon nicht mehr.
Jetzt hallo?
Jetzt sind Sie da. Okay. Jetzt sind wir auf Telefon.
Okay, alles klar.
Gut.
Alles
klar. Und auch wieder on air.
Gut, dass das funktioniert.
Das ist sozusagen der Fallback, deshalb gibt es den immer. Ja, es haben schon welche gesagt, sie sagen da wahrscheinlich zu viele gute Sachen und deshalb fallen sie mir auch rein. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Probleme gehabt mit diesem Webconferencing-System, irgendwas klappt da nicht. Egal. So, wir waren jetzt eben gerade bei diesem ganzen Komplex, ja, Verschwörungstheorien und wie kann man sich da eigentlich abgrenzen, wenn man sich damit beschäftigt?
Genau.
Eigentlich ja schwierig, ja, und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht greifen wir dort den Ball jetzt nochmal auf. Und übrigens, falls jemand Fragen stellen möchte, Zoom-Leitung ist offen, von der Startseite aus kann man einfach. Da sieht man die Icons, also einfach auf crop.fm.at gehen, Zoom über Telefon oder über Session. Kann man einsteigen und mit uns sprechen. So, also,
genau.
Zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. Ich habe, das war interessanterweise ist es unser Gespräch ausgefallen, als ich einen Vorschlag machen wollte, wie man mit diesen mit der Frage der Verschwörungstheorie umgehen kann. Ich persönlich würde das Problem bei der Verschwörungstheorie, das ist also gewissermaßen aus meiner Perspektive, das ist so eine globale Anordnung gibt, und das tut jetzt übrigens auch der Matthew Brown, und das ist der problematische Teil dieses Interviews, ist, dass er also im Prinzip erklärt, dass er erkennen würde, dass es sozusagen eine globale Elite gibt, die sehr wohl Bescheid weiß über alles, was runtergekommen ist und vielleicht sogar auch, was das alles bedeutet, und die davon profitiert und die gewissermaßen die naturwüchsige Entwicklung der Menschheit entlang der Erkenntnisse, die daraus gezogen werden könnten, unterbindet, weil sie Machtinteresse haben, weil sie finanzielle Interessen haben, weil das vielleicht eine Art von globale Energiemafia ist oder sowas ähnliches. Das ist in der Wissenschaft der Verschwörungstheorie ist das sozusagen eine Globalverschwörung, die alle Phänomene erklärt, mit dem man tagtäglich im Politischen konfrontiert ist. Die halte ich für extrem problematisch, weil die unterstellt einem System eine Intelligenz und eine Funktionsfähigkeit, die ich an allen anderen Stellen, wo man das auch vermuten würde, nicht entdecken kann. Dazu passiert im Politischen und auch auf der Ebene der globalen Führungseliten einfach zu viel Mist und sind zu viele Prozesse hochproblematisch, die eben nicht darauf hindeuten, dass eine nicht sichtbare Macht das alles steuert. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, wenn man diesen Verschwörungsbegriff so ein bisschen multipliziert, dass man nicht von einer Verschwörung, sondern Verschwörungen spricht. Oder eben von Geheimnissen, die... Jetzt konstruieren wir die Situation tatsächlich, da ist eben so eine NHI und vielleicht sogar eine technologische NHI oder eine extraterrestrische, die mit Objekten durch den Luftraum fliegt und ab und zu geht da mal eins kaputt. Vielleicht sind da auch überhaupt die Biologics, die finde ich auch problematisch, weil ich die postbiologische Hypothese, dass also wenn es zu einer zivilisatorischen Erkundung des Universums oder des unserer Galaxis käme, dass das sehr viel wahrscheinlicher ist, dass das keine biologische Entitäten sind, sondern dass da halt ein intelligentes System zur Beobachtung geschickt wird. Aber egal, also vielleicht kam ja was vor 500.000 Jahren runter, hat sich irgendwo in der Antarktis oder in der Tiefsee gemütlich gemacht, hat eine Basis eingerichtet und schickt ab und zu irgendwelche Emissäre und Beobachtungsbots oder Drohnen.
Finde ich eine sehr interessante Theorie, aber auch, ja. Also, dass diese.
Auf jeden Fall, also, die würde
ich. Dass die hier sind. Ich, ja.
Genau, und schon lang. Und aber dass das nicht die sind, sondern dass das halt ein automatisiertes System ist oder eine automatisierte Intelligenz oder etwa oder eine künstliche, voll generalisierte artifizielle Intelligenz, die eben auch in der Lage ist, bedeutungsvolle Kommunikation zu starten und die unsere Entwicklung halt wie ein System beobachtet, betrachtet und versucht daraus zu lernen. Und die, wenn sie als Ethnologe unterwegs sind, dann haben sie, wenn sie zum Beispiel vor 30 Jahren in den Amazonas gegangen sind, um dort die nicht kontaktierten Völker zu kontaktieren, war eine der wichtigsten Maßnahmen, die sie irgendwann erkennen mussten, ist, dass sie als Beobachter möglichst unsichtbar bleiben müssen, weil natürlich ihr Auftreten innerhalb einer solchen Zivilisation immer auch die schon gleich verändert. Ne? Also das so dieses Star Trek Prime Directive, nicht intervenieren, denn dein Intervenieren macht gewissermaßen dein Experiment kaputt. Und wenn das der Fall wäre, dann und das stürzt ab und zu mal was ab und wir sind in der Lage, das zu bergen und das ist sozusagen vielleicht für dieses beobachtende, intelligente System zu aufwendig, diese Bergung rückgängig zu machen. Oder möglicherweise passiert das auch, um zu gucken, wie die Menschen darauf reagieren. Dann glaube ich schon, dass auch solche Nischen entstehen könnten, in denen es viel Wissen gibt. Also dass es dann, wenn es eben so wie das behauptet wird von den Whistleblowers, wenn das auch dem Staat entzogen wird, weil das zu unsicher ist, und man das in diese Special Access Programs packt, wo wirtschaftliche Akteure nicht mehr an staatliche Transparenzregeln gebunden sind und dort weiterarbeiten können und das entschlüsseln, da würden natürlich Nischen entstehen, in denen viel Wissen existiert gegenüber einer Umwelt, die wenig Wissen hat und die gar und die Nischen, die viel Wissen haben, die wollen, weil es strategische oder einfach anderartige Macht, politisch gebundene Vorteilssituationen sind, wollen das auch schützen. Sodass man schon sowas hätte wie diese Secrecy, ne? Also dieses Geheimhalten von bestimmten Gruppen, die ein bisschen mehr wissen. Aber was ich wirklich nicht glaube, und das ist etwas, wo ich denke, dass die Verschwörungstheorie und die Art und Weise, wie das vielleicht auch in der Disclosure-Community bearbeitet wird, dass das nicht sehr realistisch ist, dass das alles hochgradig organisiert ist. Denn je hochgradiger das organisiert wird und je mehr Leute eingebunden sind und je mehr gewusst wird, desto sehr viel wahrscheinlicher ist es einfach, dass man mehr davon sehen wird.
Ja, aber man sieht ja auch anders.
Manhattan Project ist ein gutes Beispiel, das wird immer wieder genannt. Ne? Also die Amis waren in der Lage, sowas Großes so lang geheim zu halten. Aber wir leben nicht mehr in der medialen und in der technischen Umgebung des Manhattan Projects. Kommunikation verläuft heute anders. Also ich finde die Morphologie, die von außen betrachtete Form, dieser Verschwörung ist keine einer globalen Verschwörung, sondern wenn überhaupt, dann sind das einzelne Orte, deren Geheimhaltungsdynamiken sich zum großen Teil auch selbst regulieren. Das ist, würde ich irgendwann, und ich schreibe gerade tatsächlich einen kleinen Artikel dazu, jetzt in diesen Tagen, über Disclosure and Secrecy and Transparency. Das ist ein Punkt, den ich da machen will. Also ich glaube, die Art und Weise, wie diese Geheimniskrämerei an uns tritt und eben auch vermuten ließe, dass es sich dabei um so eine global angelegte Unterdrückung von Wissen geht, das ist nicht sehr realistisch. Also ich halte das für viel plausibler, dass wenn überhaupt, dass das dann solche Wissensinseln sind und die tun alles dafür, erstmal geschlossen zu bleiben.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich. Also finde ich auch sehr interessant, dass Sie da gerade einen Artikel schreiben. Vielleicht können Sie mir den auch zuschicken, dann würde ich den in den News auch verlinken.
Wenn er endlich fertig ist, auf jeden Fall.
Ja,
der muss noch durchs Review, also das ist noch so ein bisschen ein Prozess. Aber wenn das Buch raus ist, dann schicke ich es Ihnen auf jeden Fall.
Ah, sehr gern. Aber wenn es jetzt also, Sie sagen, diese Inseln gibt, also ich nehme mal an, in den verschiedensten großen Nationen, ja, Russland, China und natürlich die USA, vielleicht auch Frankreich, Großbritannien, UK, würden, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ein reales Phänomen, was es ja ist, und dass dahinter tatsächlich eine nicht-humane Intelligenz steht, die da auch über Technologie verfügt und eben hier ist. Wie lange, wissen wir nicht und so weiter. Und jetzt diese verschiedenen Inseln existieren, die natürlich sich dann damit auseinandersetzen. Und natürlich wird das ernst genommen auf einer bestimmten Ebene. Entschuldigung, es ist natürlich auch ein National Security Threat. Man muss das natürlich sich genau anschauen. Würden diese Inseln nicht miteinander kommunizieren?
Da würde ich vermuten, als Politikwissenschaftler, die Inseln innerhalb eines Geltungsbereiches von politischer Autorität, die wahrscheinlich, aber über die Grenzen hinweg. Also angenommen, das Bild, das da jetzt gezeichnet wird, dass es so eine Art von, naja, so ein Rüstungswettlauf gibt, der überhaupt nichts mehr mit nuklearer Bewaffnung zu tun hat, sondern mit ganz anderen Technologien, die man mittlerweile abgeleitet hat und entscheidend jetzt zum Beispiel wäre, wenn es da Antigraf gibt oder so ein Alcubierre-Antrieb, der Relativitätsproblematik überwindet, dann gibt es da vielleicht auch Schutzfelder, und diese Schutzfelder werden wieder strategisch natürlich extrem interessant, wenn man selber einen Angriff fährt und nicht mehr angegriffen werden kann. Also wenn es einen solchen Wettlauf gäbe und da der Nationalcontainer immer noch im Moment also das bedeutendste Konzept ist, mit dem wir auf einer globalen Ebene unsere Beziehungen regeln, also Nationalstaaten, die eben auch in Konkurrenz miteinander stehen, dann glaube ich nicht, dass diese Inseln aus China und aus den USA zwangsläufig miteinander reden würden. Denn je nachdem, wer da weiter wäre, der hätte natürlich einen strategischen Vorteil. Ich muss Ihren Zuhörern und auch denen, die mich kennen, sagen, das ist für mich wirklich ein hypothetisches Denken. Ich kann, das ist für mich alles sozusagen etwas, das ich mir erklären kann anhand der Mechanismen, die ich aus meiner Wissenschaft selbst kenne, und ich wende die auf einen spekulativen Fall an. Das kann auch tatsächlich sein, dass das alles eben ganz anders ist. Also und dass es eben, ja, dass zum Beispiel das um überhaupt keine Technologie sich handelt. Also man könnte ja sagen, ja, vielleicht gibt es dieses NHI-Phänomen, aber das ist keine Technologie im eigentlichen Sinn, sondern als ich den Diego Escola gefragt habe, was er eigentlich denkt, was hinter diesen ganz offensichtlich intelligenten Lichtkugeln stand, die ihn da eine Nacht in der argentinischen Wüste verfolgt haben und die ihn auch konfrontiert haben. Also die standen sich dann irgendwie gegenüber, und das waren noch 5 Meter, und er beschreibt die auch recht plastisch als so eine Mischung aus etwas, das wie Plasma aussieht, aber das auch so eine eigene seltsame Leuchtqualität hat und irgendwie auch auf ihn organisch gewirkt hat. Und ich habe ihn gefragt, na und was denn sein Schluss jetzt ist, mit was das da zu tun gehabt hat. Dann hat er gesagt, ich kann keinen Schluss ziehen. Ich kann als Wissenschaftler, habe ich keinen Anhaltspunkt. Das Einzige, was ich tue, ist, dass ich eine Intelligenzvermutung habe und dass ich es als eine Art von Entität bezeichne. Und ich habe da rausgehört, für ihn ist es auch denkbar, dass das, keine Ahnung, so eine Mischform ist aus vielleicht etwas Technologischem und etwas Organischem. Und wer weiß, wo das herkommt. Ne? Also vielleicht sind UFOs halt nichts anderes als Ausdrucksform einer extradimensionalen Intervention, die halt hier so eine Form bekommen. Und wenn man sie aufschneidet, ist nichts drin, weil die ganz anders funktionieren und keine Technik sind in dem Sinn.
Vielleicht richtet sich die Form,
also insofern,
vielleicht richtet sich die Form auch dann extrem nach dem, was der jeweilige Rezipient verstehen kann.
Oder so. Alles vorstellbar, aber reine Spekulation.
Ja.
Und die macht mir Spaß als Privatperson und als Science-Fiction-Fan. Natürlich, also uns allen macht das Spekulieren Spaß. Und wenn Sie sich mit den Wissenschaftlern treffen dann auf solchen Tagungen, dann gibt es den offiziellen Teil. Da spricht man dann über all das, was man auch so bearbeiten kann.
Und was man auch publizieren würde.
Und was man auch publizieren würde und auch, wie man clever ist, das so zu publizieren. Vielleicht auch im Interesse eines Erkenntnisfortschrittes darf man der Trägheit des Systems nicht zu viel zumuten. Ich bin in der Hinsicht eher strategisch denkend. Aber dann sitzt man abends beim zweiten Pint zusammen und dann stellt man doch fest, dass wir alle gern Science-Fiction-Filme gucken. Und dann spricht man mal über das, was sein könnte. Und das macht natürlich immer viel Spaß.
Ja, das ist vor allem ein endloses Thema, ne? Also es kann alles Mögliche sein, ja. Vor allem wenn man dann einmal so weit geht, dass man sagt, oder so weit geht, ja, man muss eigentlich gar nicht so weit gehen, meiner Meinung nach, dass man sagt, das Ganze muss kein biologisches Leben sein, ne? Es, also den Begriff des Lebens dann vielleicht entsprechend erweitert. Oder wenn man dann überhaupt vielleicht auch zum Thema Bewusstsein so ein bisschen kommen und zu diesem ganzen, zur Frage, wie sich die Wissenschaft dem Ganzen nähern kann. Ne? Also vielleicht eben diese Subjekt-Objekt-Beziehung, vielleicht ist die nicht so eindeutig, wie man sich das in der Wissenschaft vorstellt. Ne? Also die Wissenschaft ja auch, die Frage, wie funktioniert Wissenschaft, ne? Ist ja auch ein soziales System.
Absolut, absolut. Und die Art, wie das soziale System auf ihre eigenen Grenzen reagiert. Das ist halt für mich als ein Politik- und Sozialwissenschaftler halt ein wirklich ganz spannendes Thema. Also ein Teil der Art und Weise der politischen Theorie, mit der ich mich beschäftige, ist natürlich auch das, was sozusagen als politisches überhaupt erst erkannt werden kann. Ne? Also wir haben halt einfach, wir haben sehr vernünftige Sichtbegrenzungen, die Welt für uns auch beherrschbar und bearbeitbar machen. Und wenn man gewissermaßen permanent mit einem offenen Kopf rumläuft, dann regnet es da halt manchmal auch rein und irgendein Teil fängt an zu rosten, das man weiterhin auch noch brauchen kann. Also man darf gewissermaßen eben auch nicht, und das sehe ich schon auch immer wieder mal in der Community, dass die Ansprüche, jetzt doch alles loszulassen und gewissermaßen das gesamte abendländische Weltverständnis über Bord zu werfen, das ist eine unrealistische Forderung an das Gesamtsystem. Und damit kommen wir auch nicht weiter, sondern klein, ne, also wie der Straßenkehrer bei in dem Momo, der Benno hieß er, glaube ich, oder Beppo, von Michael Ende, der Roman, der nie auf die ganze Straße guckt, die er kehren muss, sondern immer nur auf die Platte, die vor ihm liegt. Und dann schwuppdiwupp kommt er am Ende an. Aber wenn er permanent das Ganze, die ganze Strecke im Blick hat, dann besteht die Gefahr, dass er entweder frühzeitig abbiegt oder überhaupt nicht mehr weitermacht, weil das viel zu viel erscheint. Also insofern muss man auch mit einem gewissen Realismus, denn nochmal, ich würde zu jedem Zeitpunkt allen Menschen erklären wollen, dass vor allem in unserer heutigen Zeit ein evidenzbasiert wissenschaftliches Nachdenken über politisches, über gesellschaftliches, das im Grunde genommen immer noch der Goldstandard ist, mit dem wir operieren sollen. Und da müssen wir uns auch der Art, wie Wissenschaft funktioniert, ein Stück weit unterordnen. Ich erzähle manchmal den Studierenden, mit denen ich zu tun habe, dass ich sehr wohl verstehe, dass sie, wenn sie politische Theorie machen, dass sie die Welt verändern wollen und damit am besten morgen anfangen wollen. Das ist auch so etwas, dass man Anfang der 20er eine bemerkenswerte Energie noch dafür hat. Aber ein Stück weit ist Wissenschaft halt auch konservativ. Ne? Wir brauchen gesicherte Wissensbestände, von denen ausgehend wir dann einen Schritt weiter uns entwickeln. Und das UFO ist deshalb so interessant, weil es halt im Prinzip so eine Art von manifestierte Antithese darstellt. Das ist immer da und weist uns auf die Grenzen unseres Wissensbestandes hin. Und deshalb ist das auch so ein umkämpftes Phänomen. Deshalb ist es nichts, was die Menschen kalt lässt, und ist es auch nichts, was die Wissenschaft kalt lassen kann, weil es im Grunde genommen so eine dauerhafte Antithese darstellt. Und das ist auch gut so, denn solche Fragezeichen braucht man, denn man macht sich an bestimmten Stellen natürlich auch wie die Mate im Speck gemütlich im Status quo. Und das hat natürlich auch total negative Folgen, ne? Dass man Probleme nicht erkennt oder nicht reagiert, wenn man frühzeitiger auf bedrohliche Situationen reagieren müsste. Also insofern ist ein Spannungsverhältnis, das es auch spannend macht, wie der Name schon sagt, Spannung.
Ja, also Wendt schreibt das ja auch, also Typ 1 oder Typ 2 Fehler, also entweder eine richtige Erklärung als falsch zurückweist, ja, also Stichwort ETH, oder eine falsche Erklärung annimmt, ja, also zum Beispiel, das ist jetzt alles Planet Venus.
Ja. Das ist extrem viel Unsicherheit in dem Bereich einfach, klar.
Ja, und die Frage ist halt jetzt auch, wenn man sich das in der Gesamtheit anschaut, ja, es wird nicht weggehen, glaube ich. Also das Phänomen wird uns immer weiter begleiten. Wir haben da, wie gesagt, ein Fass aufgemacht. Also es wurden vom Kongress unter Eid Aussagen getätigt, das muss ich Ihnen erinnern sagen, die schon eigentlich, oder die behandelt werden müssen, ja. Wenn Graves, glaube ich, war das, der Fighter Pilot F-18, ich glaube, der hieß Graves, oder war das der andere? Wenn der jetzt davon erzählt, ja, dass sie mit einem Top-of-the-Notch-Jet unterwegs sind und dann sind da Objekte, die Manöver ausführen und Dinge tun, wo sie überhaupt keine Chance haben, irgendwie drauf zu reagieren. Ja, und das sind technische Objekte, jetzt rede ich von den Tic-Tacs, dann ja, ist eben die Souveränität in Frage gestellt. Und das kann,
genau,
das kann der Politik und das kann dem Staat nicht Wurst sein. Und bis jetzt hat man das halt dann immer, Sie haben Condon Report und so weiter angesprochen, immer so ein bisschen belächelt und hingestellt, ja, da gibt es halt irgendwelche komischen Lichter, aber die sind keine Gefahr. Was in der ersten UFO-Anhörung, die zweite habe ich ehrlich gesagt nicht sehr interessant gefunden, also da war nur die Immaculate Constellation eigentlich, aber in der ersten gesagt wurde, das kann man nicht so stehen lassen. Also meiner Meinung nach, das ist ja absurd. Ja, also man kann jetzt höchstens sagen, die haben gelogen, okay, dann Anzeige und also die haben dann unter Eid gelogen, ja, die haben dann ein Verbrechen begangen, soweit ich das verstehe, ne? Also man muss davon ausgehen, dass die dort das, was sie gesagt haben, der Wahrheit entspricht. Und wenn das so ist, dann kann man das nicht so stehen lassen, weil die Souveränität absolut in Frage gestellt ist. Und der diese Technologie kontrolliert, der hat das Sagen. Also wer ist das?
Ja. Naja, wird ja immer wieder überlegt, ob es gibt in der Kulturforschung, die sich mit dem UFO beschäftigt, aber vielleicht sozusagen eine Kulturforschung, die dann ein bisschen distanzierter damit umgeht, die tut das, was jeder tut. Die stellt die Frage der Funktion. Also welche Funktion kann eigentlich so ein Gespräch über das UFO in einer Gesellschaft auch haben. Ne? Also zum einen, dass es irgendwie Druck ablässt oder ein kontrolliertes Bedürfnis für Personen oder so eine Art von Behälter wird für Personen, die, wenn sie nicht über UFO-Verschwörungen denken, anderweitig politisch tätig werden und da vielleicht noch viel mehr Schaden anrichten. Okay, das ist eine Funktion. Eine andere Möglichkeit ist, dass man natürlich sagen kann, okay, vielleicht hat, weil in den 50er Jahren nun so ein bisschen zeitgleich mit der Entstehung des modernen UFO-Narrativs auch so etwas startet wie ein globalisierter Rüstungswettstreit. Also ich meine, die zivilisatorische Entwicklung der Menschheit, die hat immer damit zu tun gehabt, dass Technologie neue Waffentypen entwickelt hat und die dann irgendwann politische Konsequenzen gehabt haben, weil sie Königreiche und Kaiserreiche und Großreiche und Einzelstaaten und so, ne? Waffengeschichte und Menschheitsgeschichte und Menschheitsentwicklung, die haben schon eine spannungsreiche Beziehung. Aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kickt dann die sogenannte Globalisierung jetzt schon richtig rein. Das heißt, da ging es halt nicht mehr nur um europäische Konflikte, sondern um weltweite Konflikte. Und die Regime wurden immer größer. Ne? Die Pax Americana, der Kalte Krieg irgendwie, das war ein Konflikt, der wirklich wortwörtlich die ganze Welt eingenommen hat. Das heißt, die Auseinandersetzung auf der Ebene der Waffenentwicklung, und das ist natürlich auch die atomare Aufrüstungsgeschichte, die war eklatant. Also diese ganze auf den Mond zu fliegen und die konfrontative Auseinandersetzung der amerikanischen und der russischen Raumprogramme und der Waffenentwicklung, der Raketenentwicklung, die diese Nuklearwaffen immer tiefer ins Terrain des Gegners eingegeben hat, das ist natürlich eine extreme Herausforderung, und die, um eigene Forschung in dem Bereich irgendwie möglichst geheim zu halten, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber, wäre natürlich so ein UFO, eine UFO-Story, sowas wie ein Blitzableiter. Ne? Die wird gewissermaßen, die wird dieses Thema, wenn die dann tatsächlich irgendwelche neue Typen, neue Bombertypen oder Stealth-Fighter oder sonst was entwickeln, die werden erstmal nicht erkannt von den Menschen, weil sie technisch, also außerhalb dessen stehen, was wir tun können. Und das UFO ist dann so eine Art von Plausibilisierungsding. Also das funktioniert wie ein Blitzableiter. Ein paar Leute beobachten das, die sagen dann, du, ich habe da was gesehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Gleichzeitig hat man sozusagen, die sind alle spinnert, das ist der zweite Funktionszweig. Man hat also quasi eine Situation erzeugt, in der Beobachtungen, die auf bestimmte Dinge hindeuten, von denen bestimmte Fraktionen kein Interesse haben, dass das diskutiert wird, die das sozusagen ableiten. Und damit ist das Problem erstmal aus der Welt geschafft. Das könnte man behaupten. Und wenn man möchte, könnte man bis hin in die aktuelle Drohnendiskussion so weit gehen, dass natürlich die Entwicklung von Flugobjekten, dass die immer wahrscheinlich aus unserem heutigen Stand aus betrachtet. Ich denke an diese Bilder dieser kontrollierten Flugdrohnen, wo das dann irgendwie 200 Stück sind, die eben von einem Zentralrechner gespeichert wird und die dann diese Bilder an den Himmel zeichnen.
Unglaublich,
das sieht ja. Völlig unglaublich. Abgefahren aus. Ja. Ne? Also da kann man ja ein UFO bauen und kann das fliegen lassen. Mhm. Und alle Leute, die das beobachten, die sagen, sowas gibt's nicht, was ich da gesehen habe. Dabei waren das nur an 1500 Drohnen, die von einem zentralen Rechner gesteuert werden. Das ist alles im Prinzip drin. Und ich habe jetzt gerade, heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass offensichtlich jetzt in der Ukraine die ersten AI-Drohnen, also die sozusagen eigenständig operierenden, autonome Drohnen abgeschossen werden, die nicht mehr gesteuert sind, sondern wo eine relativ hochentwickelte AI-Technik drinsteckt. Das ist alles da. Also auch das kann man irgendwie, wenn man möchte, kann man erklären, dass das so ein Narrativ ist, dass das alles zusammenhängt. Aber auf der anderen Seite ist für mich die Dichte an Einzelerfahrungen, die da überhaupt nicht reinpassen, und auch die Idee von selbst wenn man dem Elizondo und allen möglichen Leuten unterstellt, dass die dieses Narrativ irgendwie noch ein Stück weit kontrollieren wollen, die Whistleblowers, die da rauskommen, zu welchem Ende? Also wo soll das denn eigentlich hinführen? Warum ist denn nicht diese UFO-Erzählung mittlerweile eine ziemlich aufwendige Lüge, wenn die kollektiv irgendwie eingestreut wird und aufrechterhalten wird? Das ist etwas, da komme ich an den Rand dessen, was ich mir plausibel erklären kann, was da auch noch Sinn macht. Vermutlich vermutlich ist es ganz viel von allem, ne? Also ein Stück weit ist total unerklärlich, ein Stück weit ist Instrumentalisierung durch Leute, die eigene Projekte haben und nicht wollen, dass man über die allzu intensiv nachdenkt. Ein Stück weit ist es vielleicht einfach beobachtete Cutting-Edge-Technologie, die schon existiert. Ich glaube, dass ungefähr 85% der UFOs, die man in ihrem Lieblings-UFO-Kanal auf YouTube angucken kann, dass das einfach, das sind zum Teil Drohnen. Die Dinger sind sauschnell. Die haben starke Lichter. Die sind extrem leistungsfähig. Und es gibt viele clevere Leute, die sowas an den Rechner koppeln. Und dann sieht das tatsächlich auch wie so ein Zigzag-Ding aus. Aber nochmal, das erklärt bei weitem nicht alles. Also insofern, ich sehe nicht, wie wir da in kürzester Zeit durchsteigen sollen, aber das ist auch nicht mein Job. Sonst geht mir die Arbeit aus.
Ja, vielleicht zum Ende unserer heutigen Diskussion kommend. Jetzt sprechen wir doch schon fast, wir nähern uns den 3 Stunden. Es ist schnell vergangen, wie immer. Brauchen wir Disclosure, um in der Analyse dieses Phänomens weiterzukommen? Wie kann es weitergehen?
Ich brauche Disclosure nicht, wenn ich ehrlich bin.
Warum nicht?
Weil ich den Ergebnissen der Disclosure, glaube ich, nicht vollständig vertrauen kann. Und das wäre, glaube ich, die Essenz dessen, von all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich als nicht vollständig Eingeweihter oder Eingeweihte an einen Punkt käme, an dem ich dem Bestand dessen, was mir präsentiert wird, von einer Einrichtung oder von Akteuren, die relativ lang da den Mantel des Schweigens drüber gehalten haben, an welchem Punkt ich Vertrauen ansetzen soll. Also insofern glaube ich auch, dass dieses Paradoxon der Transparenz, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass das schon ganz richtig ist. Ne? Vielleicht in dem Moment, in dem jemand erklärt, was er die ganze Zeit beschissen hat, das Einzige, was in dem Moment steigt, ist das Wissen darüber, was für Strategien es gibt, gut zu bescheißen. Also sorry, dass ich dieses Wort immer wieder benutze. Und deshalb käme ich wahrscheinlich gar nicht an ein Ende, an dem ich tatsächlich in der Lage wäre, vollkommen Vertrauen zu fassen. Wenn Disclosure bedeuten würde, dass wir wirklich einen umfassenden Datenbestand als wissenschaftliche Community und als Zivilgesellschaft an die Hand bekommen, um selbst die Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist aber etwas anderes als Disclosure. Disclosure heißt für mich erstmal die Offenlegung, dass es dieses Problem gegeben hat der Verdeckung und ein Problem, das für mich sich einfach aus sich selbst heraus erklärt. Und so wie sich es aus sich selbst heraus erklärt, ich eben skeptisch bin, dass dieses System, ohne sich völlig selbst aufzugeben, überhaupt an einen Punkt kommen kann, an dem es wirklich die Karten komplett auf den Tisch legt. Aber selbst wenn wir so weit kämen, dass alle Daten auf dem Tisch liegen, würde ich vermuten, dass sich relativ schnell wieder neue Nischen bilden, in denen dann doch nicht alles bekannt ist, eben weil so viele wirtschaftliche, kulturelle, auch religiöse Interessen dranhängen. Das ist ja etwas, wenn man über die USA spricht, das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt auch aus eigener Anschauung kann ich mittlerweile relativ deutlich schon sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die vor dem Hintergrund von einer tiefen kulturellen und religiösen Prägung so eine voreingestellte Haltung diesem ganzen Ding gegenüber einnehmen. Und das muss man in die Rechnung mit einbeziehen. Also diese Räume, die da entstehen, wenn plötzlich alles irgendwie ganz klar ist und wir wirklich deutlich zu sehen bekommen, inwiefern man versucht hat, das unsichtbar zu machen über 80 Jahre hinweg, diese Räume, die werden schnell wieder besetzt und dann wird Neues verunklart. Also insofern bin ich, was Disclosure angeht, skeptisch, nicht skeptisch, allerdings bin ich, oder nicht so sehr, bin ich der Idee, dass die Wissenschaft ihre eigene Art von Plattform damit entwickeln kann, um damit umzugehen. Und dann vielleicht.
Also Methodik, meinen Sie jetzt? Oder was meinen Sie mit Methodik Plattform?
Methodik und einfach, dass das sozusagen dass eine Methodik entsteht, dass wir uns wirklich die Frage stellen, okay, wie wollen wir denn in Zukunft mit Zeugenaussagen umgehen, um auch vielleicht zu vermeiden, dass die so leicht diskreditiert werden können und dass man immer tut wie, ihr habt doch nicht alle Tage, also ne, so ein Mick West-Ding irgendwie, der sagt, ja, ja, Zeugen, das interessiert mich nicht, das Einzige, was mich interessiert, sind Sensordaten. Sorry, Herr West, aber es wird auch Ihnen nicht entgangen sein, dass in den Vereinigten Staaten und in allen Rechtssystemen der Welt Menschen für 50 Jahre hinter Gitter wandern auf der Grundlage einer Zeugenaussage. Alles, was Menschen tun, hat mit Bezeugung zu tun. Und diese Art von Diskreditierung und Nicht-Einschätzung und nicht Wertschätzung von Einzelaussagen von Menschen, die Erfahrung gemacht haben, die stört mich fundamental, auch als Sozialwissenschaftler. Und das heißt nicht, dass ich jedem 100% glauben würde, wenn er mir irgendwas erzählt. Erstmal ist das nur ein Bericht. Aber auch da kann man Methodiken entwickeln, um damit umzugehen. Das tun wir Sozialwissenschaftler. Und da ist noch gar nichts passiert in der Hinsicht, ne? Und deshalb habe ich Vertrauen, dass da schon noch eine ganze Menge möglich ist. Und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Und das könnte vielleicht den Diskurs auf eine Art ändern, die wir im Moment in der Form eben gar noch nicht richtig antizipieren können. Deshalb, Wissenschaft ist ein offenes Geschäft und das ist gut so. Sonst wäre es keine Wissenschaft.
Das heißt, es ist irgendwo ein moving target. Ne? Also je mehr da rauskommt, wir wissen ja nicht, was dann rauskommt und wir wissen nicht, was das dann wieder macht und welche Folgen das dann hat. Vielleicht gibt es auch gute Gründe, manche Dinge nicht zu veröffentlichen, die vielleicht bekannt sind. Ne?
Bestimmt.
Es wird immer behauptet, wir können mit der Wahrheit umgehen. Naja, wir kennen jetzt die Wahrheit noch nicht, daher wir wissen das nicht, ob wir mit der Wahrheit umgehen können. Ne? Das ist auch wieder so ein bisschen.
Wenn Sie einen Physikprofessor sind, der an einer staatlichen deutschen Universität arbeitet und in Ihrem Labor die Technologie entwickelt haben, wie man undurchdringbare Energiefelder aufbaut, ne? Mhm. Sie können sagen, okay, ich habe jetzt hier das ist relativ einfach und da brauchen wir zwei Autobatterien, einen halben Liter saure Milch und weiß ich nicht, einen Satz Lego-Bausteine und dann kann ich euch ein Instrument bauen, mit dem ihr ein Feld baut, das mit physischen Objekten nicht durchdrungen werden kann, das möglicherweise auch das Licht so weit abschirmt, dass Gegenstände verschwinden, also quasi so eine Art von totale TAN-Vorrichtung und Sicherheitseinrichtung. Ja, also ich glaube, die Forschung, wenn er die irgendwie online stellt oder so, ich glaube, das ist relativ schnell weg. Also würde ich einfach mal vermuten.
Ja, das wird er gar nicht online stellen können, glaube ich, ja. Also
wer weiß. Also, ne, ja. Und dafür gibt es vermutlich gute Gründe. Und ich bin auch vorsichtig, also ich bin sicherlich nicht derjenige, der die Entscheidung treffen wollte über das, was man in der Hinsicht auch eben an die Öffentlichkeit bringt. Also ich glaube auch, es gäbe bei gecrackten Rekonstruktionserfolgen von solchen Fluggeräten mit Sicherheit gute Gründe, manche Dinge vorsichtig zu behandeln. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, weil man natürlich die gleiche Vorsicht gegenüber seinen eigenen Autoritäten anwenden kann. Also wäre ich eigentlich dafür, im Sinne eines Weltfriedens zu wollen, dass die Amerikaner absolute technische Dominanz haben. Unter den aktuellen politischen Voraussetzungen hätte ich da so meine Zweifel. Ja. Also insofern, als politischer Theoretiker kann ich sagen, es gibt manche Fragen, in denen Werte miteinander kollidieren und die lassen sich nicht auflösen, diese Fragestellung. Der Diskurs um Sicherheit und Freiheit, der ist einer, der immer wieder, da gibt es Fraktionen, die sagen, also ich bin eher für Sicherheit, ich bin eher für Freiheit. Beides hat gute Argumente, aber ganz nahtlos auflösen lässt sich leider doch nicht.
Also wie gesagt, letzte Chance, falls jemand noch eine Frage an den Gast stellen möchte, die ich jetzt im Chat nicht gesehen habe oder kurz mit uns plaudern, wirklich nur kurz, weil wir jetzt schon gegen Ende zugehen. Die Zoom-Leitung ist offen. Polygon fragt im Chat, hat der Gast schon Matthew Brown Interview Part 3 gesehen und was kann oder will er dazu sagen? Ist ja heftig, ...
Ja, ich habe den Part 3 gesehen und ich bin kritisch, was Also ich habe den Matthew Brown, den auf zwei Ebenen hat er mich angesprochen. Auf der einen Ebene.
Also das ist ein neuer Whistleblower, vielleicht, dass man das kurz.
Das ist genau, der hat jetzt gerade bei
George Knapp, glaube ich, oder?
Bei George Knapp, genau. Ja. Und auf der Ebene der Mikrobeobachtung, sage ich das mal, also die Art und Weise, wie er das Gespräch führt und wie er seine Gestik und seine Mimik, entweder der Mann ist ein wirklich brillanter Schauspieler, oder man kann tatsächlich jemanden beobachten, der seine sieben Sachen beieinander hat, der also keinen pathologischen Ausbruch gerade hinter sich hat. Ich fand das interessant, man hat immer wieder gesehen, die sitzen an einem Tisch, also da sitzt Matthew Brown und ihm gegenüber Corbell und zur Seite so der George Knapp. Und George Knapp macht ab und zu solche Notizen. Und man hat immer wieder gesehen, wie Matthew Brown versucht, die Notizen zu sehen von George Knapp. Das sind so Details, die für mich eine wirklich authentische Gesprächssituation erzeugt haben. Ich habe dem das auf der Ebene seiner Körpersprache abgenommen. Die Momente, in denen er spricht eben über so eine internationale Kabale, er sagt an einer Stelle in dem dritten Teil, you're living in a dream. Dann hat manche aus der UFO-Community sagen, Simulationstheorie oder sowas. Nee, der spricht nur you're living in a dream im Sinne von, da ist sozusagen ein passförmiges Narrativ, das von verschiedensten Akteuren gepflegt wird, das euch gewissermaßen im Glauben hält, euch, das ist der Rest der Welt, also wir, das Volk, das euch im Glauben hält, dass das alles ist, was die Realität bedeutet. Aber da ist mehr. Und das mehr ist, das sagt er dann, es gibt halt so eine internationale, im Grunde genommen ein Kabal, also eine Art von globale Verschwörung an einer Elite, die eben das alles vor der Welt geheim hält, weil sie sich damit selber den Stecker zieht. Das ist so ein bisschen, was er andeutet, das ist eben diese Globalverschwörung. Dafür keine Beispiele zu bringen, also das in einem Interview einfach zu behaupten und damit gewissermaßen die Community zu triggern, die ohnehin schon trigger-happy ist, was solche Verschwörungen angeht, das finde ich problematisch. Also das kann ja sein, aber dann muss ich mehr darüber auch an der Stelle wissen, wie kamst du, Matthew Brown, zu dieser Überlegung? Und da kommt dann nichts mehr. Und das ist das, was mich stört. Also auf der einen Seite wird ziemlich viel Benzin ins Feuer gegossen. Das macht vor dem Hintergrund der ganzen Erzählung, die Leute so vor sich hin entwickeln und die natürlich auch gefeatured werden von manchen Leuten in den Medien, macht das alles Sinn. Aber die Beweislast, die hat sich kein bisschen verändert. Das ist das eine. Und dann, dass der letzte Satz, vielleicht haben Sie das aber auch nur so rausgeschnitten, ist, es gibt einen Gott, der da existiert und der ist sehr real. Das ist das Punkt. Und dann ist das Interview zu Ende. Das ist halt auch so ein bisschen Dramaturgie, die ich persönlich in der Art und Weise, wie ich das gern durchdringen wollen würde, schwierig finde. Also ich würde gern die Gespräche stärker rationalisieren und sagen, wenn du jetzt eine Behauptung machst, dass es eine internationale Verschwörung gibt, dann erklär mir, wo genau beruht das jetzt drauf? Oder Lou Elizondo, du sagst, es ist an dir an der Stelle, es ist viel mehr als das und es gibt eine galaktische Community oder sonst irgendwas. Immer wieder murmelt da sowas, wo bei den Leuten dann die Neuronen schießen. Aber auf welcher Ebene fußt diese Behauptung? Und das ist Wissenschaft.
Ja, das sind Testballons, glaube ich. Man schaut halt, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Und dann
genau, das ist halt,
baut man die Story aus in die Richtung.
Genau, wie man eben Diskussionen steuern kann und wie man die vielleicht ein Stück weit auch nutzbar macht für Interessen, die man selber hat. Und die legt man erstmal nicht offen. Und das ist das, was mich halt an diesem Diskurs an bestimmten Stellen auch stört. Die Wissenschaft, wenn man eine steile Behauptung macht, und heute Abend habe ich versucht, in dem Gespräch jetzt auch zu erklären, was eben meine, die Hintergründe der Rationalität sind, weshalb ich die eine oder andere Beobachtung mache und denke, dass das und das der Fall sein könnte, weil man halt, das muss man halt mit einem anderen Tatbestand, der gesichert ist oder den man schon kennt, aus anderen Beobachtungen, muss man das korrelieren lassen. Und dann dadurch entsteht eine Hypothese, mit der man arbeiten darf. Aber ich habe immer den Eindruck, dass ganz gern mal da auch ganz schön viele Hypothesen, dass man die steigen lässt irgendwie, und aber dann die Beweispflicht oder den Hintergrund irgendwie auch so ein Stück weit vernachlässigt. Das ist schwierig.
Ja, Immaculate Constellation, ne? Tausende Aufnahmen, aber leider, wir können euch keine einzige davon zeigen. Aber sie sind hochauflösend, ja, das ist, und super.
Und das wird dann auch erklärt, warum das nicht funktionieren kann. Weil eben die alle irgendwie unter Eis sind und weil das Sicherheitsrisiko ist, okay, das ist alles okay. Dann muss ich aber euch Akteuren der Disclosure erklären, auf welcher Grundlage soll ich denn jetzt als jemand, der außerhalb dieses Systems steht, dem Vertrauen schenken? Ich habe ja nichts. Ihr erklärt mir auf der einen Seite, dass da was ist, und auf der anderen Seite erklärt ihr mir, warum ich nicht sehen kann, was da ist. Also was lässt mir das denn als jemand, der Sinn in diese Situation reinlesen möchte, für einen Schluss übrig? Ich kann da keinen Schluss ziehen. Das hält mich die ganze Zeit in einem Limbo, in einem Wartezustand, und es läuft alles auf ein versprochenes Ziel hinaus. Und das hat halt für mich dann an der Stelle mehr mit Vertrauen und Glauben zu tun. Und deshalb sind diese Diskurse halt auch so schnell quasi religiös. Und wird jemand wie Lou Elizondo halt zu so einer Art von, weiß ich nicht, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Kult ist, aber dass das halt doch schon, da entstehen Loyalitätsbeziehungen, die entziehen sich auch den rationalen Argumentationen. Ich war sehr deutlich, als das passiert ist, mit dem Missidentifizieren und sich dann hinstellen und die Bilder zu zeigen vor laufender Kamera, und ich habe das so in so ein paar Chats, habe ich das recht deutlich gemacht, dass ich das recht unverantwortlich fand, wenn es so war, wie es lief. Dass nämlich ihm der Pilot kurz vor der Sendung oder nicht lang vor der Sendung dieses Foto in die Hand gedrückt hat, was er da gemacht hat und von dem man nicht weiß, was. Ne? Und Lou möchte halt damit zum Ausdruck bringen, dass das ein Problem ist, dass die Leute keinen Ort haben, wo sie als Privat- oder Kommerzpiloten sich dran wenden können, um solche Beobachten abzuklären. Das wollte er damit verdeutlichen. Dass aber jemand, der Lou Elizondo heißt, sich vor laufender Kamera mit so einem dann die Banken UFO-Foto hinstellt, dass das ein totales Erdbeben auslöst in der Community, die schon seit Jahr und Tag nur darauf wartet, so ein Foto auch mal zu sehen, das muss doch jedem klar sein in diesem System. Und das ist das, was ich meine. Da wird halt echt mit Vertrauen operiert und das ist alles nicht sehr, vielleicht an manchen Stellen sogar nicht so richtig gerichtsfähig. Wir gucken mal, vielleicht läuft es auch ganz anders und der Edward Snowden, der Ufologie, der hört jetzt zu und denkt, okay, jetzt wird's Zeit, wir müssen an die Öffentlichkeit und soll's recht sein. Dann haben wir demnächst nochmal eine Sendung, oder?
Auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Lou Elizondo ein Foto zeigt, das sich kurz danach als völlig Hanebüchen herausstellt. Er hat ja vor einem halben Jahr oder was dieses eine Bild, das aus dem Hotelzimmer aufgenommen wurde und wo einfach nur sich diese sehr aufwendige Lampe in der Scheibe gespiegelt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das auch damals mitbekommen haben. Also das ist eine,
ja, na klar, es war nicht das erste.
Das ist der erste Fauxpas. Halt und das ist halt schon, also sich hinzustellen als der große Whistleblower, der jetzt allen die Wahrheit erzählt und dann dieses Buch, das ich nicht gelesen habe, aber wo er halt alles wiederholt, was jetzt schon seit 40 Jahren geschrieben wurde. Und dann ständig irgendwelche sehr schnell nämlich entlarvte Fakes groß zu präsentieren, das passt für mich hinten und vorne alles nicht zusammen.
Das ist echt, also on est soit qui mal y pense, also wie soll man sagen, ich kann mir da kein Urteil, ich kann mir kein Urteil bilden. Das ist genauso gut möglich, dass das ein totales Haifischbecken ist und ihm jemand, also keine Ahnung, und ihm jemand halt dieses dieses Bild dann hingibt, vielleicht auch in der Hoffnung und dem Vertrauen, dass er diesen Fehler macht, weil das muss ich schon sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Na, also das ist ja jetzt also schon recht deutlich. Ja. Das sieht halt einfach so, das sieht fettig aus wie so ein riesen UFO, das einen total klar umrissenen Schatten hat, die total zueinander passen. Aber gut, wer Herr West oder wer auch immer war, der es dann letztlich, der es nachgewiesen hat, das ist eine Überzeugung, eine überzeugende Missidentifikation. Vielleicht ist es so, dass er nicht die Chance gehabt hat, aber also, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schräg. Auf jeden Fall ist es ungünstig und unglücklich.
Ja.
Für ihn, für die UFO-Community, also muss man gucken. Und da müssen sich Standards draus entwickeln, dass sowas in Zukunft halt einfach nicht mehr stattfinden kann.
Mhm. Das darf vorher die Sachen halt checken, bevor man sie groß präsentiert, wäre zum Beispiel ein...
Oder eben, genau, also oder eben halt vielleicht in so einer Pressekonferenz keine Bilder hochhalten, sondern irgendwie mit Argumenten. Und wenn man dann den Heiligen Gral gefunden hat, wenn man diese Bildquellen, die also über Monate hinweg gewettet sind und schwierig sind, selbst wenn sie wenn es immer noch Leute gibt, es wird immer Leute geben, die sagen, du, das ist fake. Und wir kommen jetzt in ein Zeitalter rein, in dem bald überhaupt niemand mehr weiß, was richtig und falsch ist, zumindest wenn er Fotos sieht, ne? Also
ja, natürlich. Und die Fälschungen
sind
und
so gut.
Ja. Und KI-generierte Bilder.
Vielleicht muss man da weg von. Also vielleicht muss man auch ein Stück weit auch vom Bild weg. Oder Bilder dann eben nur, wenn man eine, und dann würde ich sagen, eine
mit den Augenzeugen, die das halt unter Eid aussagen, ja, dass sie das auch wirklich gesehen haben, ja.
Und es muss eine Chain of Custody geben, die richtig definiert wird. Da darf keine Lücke drin sein. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagen kann, okay, nach allem, was wir jetzt wissen können, in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit von Beweismaterial, ist das gerade der Stand der Dinge. Und jetzt, ne, und jetzt arbeitet damit.
Genau.
Das finde ich okay. Ja. Genau. Ja, da müssen wir hin. Und das ist ein wissenschaftliches Verfahren. Punkt.
Ja. Polygon schreibt, Tarek, er hat sich nie als großer Whistleblower bezeichnet. Er bezieht sich dann nämlich an auf Elizondo. Aber als Patriot, okay, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht. Er selbst... Hat sich Elizondo nie selbst als
Whistleblower? Nein, er ist kein Whistleblower in dem Sinn, sondern er ist jemand, der klargemacht hat, dass es diese Einrichtung gab. Also, dass es
ja, aber das ist ja ein Whistleblower, ne? Also er hat doch gemeint, naja, gut.
Er hat nie, ein Whistleblower ist ja im Prinzip per Definition einer, der über real existierende Wissensbestände, wie zum Beispiel das Immaculate Constellation.
Aber er hat ja aber A-Tip. Er hat ja A-Tip als erstes, glaube
genau,
ich.
Genau, aber da spricht er halt über eine Einrichtung, aber er hat ja nie über,
okay,
tatsächlich hat er, man kann ihn nicht richtig als Whistleblower bezeichnen, weil er nie über Dokumente gesprochen hat, die klassifiziert waren. Das hat er nie getan. Also an der Stelle ist er, ich glaube, der Whistleblower ist der über die Schwelle geht und der sich über Klassifizierungs- und Geheimhaltungszusammenhänge hinwegsetzt.
Ja, wir warten alle auf
Matthew.
Ja. Matthew Brown wäre so.
Hat der Matthew getan, weil ihm sein gesamter Apparat ihm erklärt hat, du sollst doch, also bitte, ne, nachdem er das zu seinen Vorderen gebracht hat, haben sie dem erklärt, okay, bitte löschen irgendwie aus dem, ne, von ihrem Rechner runter und nicht mehr drüber sprechen. Also da war schon ein Geheimhaltungsgebot der Institution, über das er sich hinweggesetzt hat, weil er sagt, da steckt mehr dahinter. Bei Elizondo ist es ein bisschen komplexer. Der hat einfach über seinen Job gesprochen, ohne Geheimnisse zu verraten.
Okay. Anonym15 fragt noch, was ist mit dem Treffen mit Valet? Vielleicht noch ganz kurz, was war denn da so das Beeindruckendste? Dass sie
auch mit Valet. Mit dem Treffen mit Valet, das war, ich habe Jacques Valet schon, wir waren in diversen Kommunikationszusammenhängen und dann habe ich ihm einfach ins Blaue rein eine Mail geschrieben, dass er mich als jemand, der mich intellektuell auch quasi anleitet, weil ich schon auf viele Ideen gekommen bin in der Lektüre seiner Bücher und ihn einfach für eine faszinierende Figur halt, also auch jetzt historisch als Miterfinder oder Entwickler des Internets und einer der ersten Risikoinvestoren in Silicon Valley. Der hat ja diese ganzen spannenden Prozesse von Anfang an mitbeobachtet. Der hat, ich meine, jemand, der von François Truffaut in einem Film von Steven Spielberg gespielt wird, der hat wirklich was erreicht. Und die Chance wollte ich nutzen, mit so einer Legende auch mal zusammenzutreffen. Und als ich dann den Kontakt hatte, da hat er sich nie drauf gemeldet. Dann irgendwann kam eine Rückmeldung und schwuppdiwupp war ich über Ostern in Paris und habe lang mit ihm gesprochen. Und die wirklich das Faszinierende an Jacques Vallée ist das über was wir vorhin gesprochen haben, sozusagen diese Problematik auf der einen Seite in Wissenschaft als ein System zu begreifen, das irgendwie so ein Stück weit auch konservativ ist und nur weil es konservativ ist, kann es auch funktionieren als ein soziales System und da gibt's Gatekeeper und bla bla bla, ne? Und irgendwann versteht man, dass das nicht immer gut ist und gleichzeitig aber trotzdem einen strukturierten, nüchternen Blick auf die Dinge zu halten. Das verkörpert er ein Stück weit schon. Und wenn man sich das überlegt, ist ja genau das auch das Profil, das man als Risikoinvestor braucht. Man muss wissen, wenn einem jemand mit so einem neuen Produkt entgegenkommt, das revolutionär wird, also dass es quasi in der Form noch nicht gibt, muss man Vertrauen haben in Kompetenzen, die konservativer Natur sind, weil das ein guter Techniker ist oder ne, weil das jemand ist, der Physik versteht. Aber eben den Glauben auch haben, dass der Grenzen überwindet. Und das zeichnet den aus. Und das ist in diesem Gespräch einfach so deutlich geworden. Eine kleine Anekdote dazu. Wir haben weil wir 4 Stunden hatten, und dann haben wir eben auch über alle möglichen Dimensionen gesprochen. Und es gibt ich habe so ein Hobby Horse, so ein Steckenpferd, ich lese gern mal was zu den Simulationstheorien und Nick Bostrom und alle möglichen Leute, die dazu geschrieben haben. Auch David Chalmers hat ein gutes Buch, ein bekannter Philosoph, dazu veröffentlicht. Und dann habe ich irgendwann zu Jacques gesagt, naja, es gibt so Momente, wo ich denke, wenn ich sozusagen den spekulativen Apparat loslasse, wo ich das Phänomen dann so nah an einen selbst rückt, dass man gewissermaßen die Fragestellung zulassen kann, ob das eigentliche Spannende nicht tatsächlich der Moment des Bewusstseins ist. Also wenn man etwas sieht und was denn eigentlich da passieren kann, so ein bisschen Richtung Höhlengleichnis von Plato, und dann haben wir so ein bisschen hin und her philosophiert. Und dann dreht er sich plötzlich um in dem Gespräch und guckt durch das Fenster auf Paris raus und sagt, mich nicht anguckend, naja, was ist jetzt im Moment möglich? Und geht quasi von sich selber als Bewusstsein aus. Im Moment sind wir in einer Situation, wo, wenn das eine Simulation ist, wird nur das simuliert, was ich jetzt sehe, nämlich diesen Blick aus dem Fenster raus, den ich nicht gesehen habe. Ich saß hinter ihm. Und dann sagt er, aber relativ bald kommen wir in eine technische Möglichkeit, in der, und da hat er quasi das Videospiel bezeichnet, ne? Das Videospiel zeigt ja, wenn man da in so einem Ego-Shooter ist, ja auch immer nur das, wo jetzt gerade der Player ist. Der Rest dieser artifiziellen Welt wird ja nicht simuliert von der Software. Und er sagt, aber bald sind wir mit unserer Rechenkapazität an dem Punkt, an dem auch Sie, Herr Peter, simuliert werden können, und spricht mich an, der ich außerhalb von seinem Blickfeld bin. Und das war so ein Klickmoment, wo es bei mir, ja, recht hat er, ne? Und wie abgefahren könnten denn Simulationen bald sein? Jacques Vallée ist jemand, der ich sag da glaube ich nicht zu viel, der aufgrund von lebenslanger Beobachtung an den Punkt jetzt gekommen ist in seinen hohen 80ern, dass es diese die andere Realität existiert, dass sagt er ja auch recht deutlich. Er hat in den letzten Jahren offensichtlich auch ein, zweimal selber persönliche Erfahrungen gemacht mit außerkörperlichen Erfahrungen, die schon auch, die ihn nochmal nachdenken lassen. Er ist ein Zweifler, aber er ist ähnlich wie ich auch, glaube ich, ein sehr ausgeprägter Skeptiker über das, was wir eigentlich mittlerweile über dieses Phänomen zu wissen glauben. Er ist eine skeptische Natur. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also, dass er, wenngleich er natürlich mit all den Leuten, die im Moment im Politischen arbeiten, daran, dass das Thema einfach noch mehr Traction bekommt und die Leute von der Soul Foundation und die ganzen Akteure, die es da gibt, mit denen arbeitet er Hand in Hand zusammen und berät und unterstützt. Aber gleichzeitig hat er einen eigenen Blick darauf und ich würde vermuten, er ist an dem Punkt angekommen, wo er erkennt, man muss so viel dran arbeiten, wie man kann und so viele mögliche Leute, aber das Mysterium ist nicht viel kleiner geworden. Den Eindruck hatte ich. Ich habe nicht erwartet, dass er irgendwann sagt, ach Herr Peters, und übrigens so und so und so ist es nach den 4,5 Stunden und damit gehen sie jetzt heim und damit hat sich das dann auch erledigt. Auf keinen Fall. Also ich bin mit deutlich mehr Fragen da rausgekommen als reingegangen, aber es war fantastisch. Und er ist ein wirklich außergewöhnlich netter ein Gentleman in jeder Hinsicht. Ganz toller Typ.
Ja, und offenbar geht es ihm so wie auch anderen, also so auch mir, je länger man sich mit diesem Phänomen beschäftigt, desto weniger versteht man es eigentlich.
Ja. Vielleicht ist das die ganze Lektion, die dahinter steht. Das wäre nochmal Sokrates 2.0. Ne?
So ist es, ja. Herr Peters, das war ein sehr, sehr spannender Abend für mich. Sorry für die technischen Probleme, keine Ahnung,
wo es da irgendwie... Ich eher, sorry, vielleicht.
Irgendwie geklemmt hat, ja, keine Ahnung, bis jetzt gab es da nie, aber egal, hat keinen Abbruch gemacht. Sehr, sehr spannend für mich, sehr schöne Reflexionen über ein Thema, das hier schon hundertfach ohne Übertreibung behandelt wurde, aber heute wieder aus ganz neuen Perspektiven. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir unser Gespräch dann vielleicht wieder mal fortsetzen, wenn es Neues gibt. Und ich glaube, es gibt jetzt ständig Neues.
Absolut, man kommt ja überhaupt nicht mehr hinterher. Diese ganzen Podcasts und Whistleblowers und also mich überfordert das auch. Ich merke, dass ich mich manchmal auch ein Stück weit zurückziehe. Aber ich kann das nur zurückgeben. Das war ein total tolles Gespräch, hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen und Ihrer Zuhörerschaft so ein bisschen was noch auf den Weg mitgeben. Wer Fragen hat, darf sich vertrauensvoll per E-Mail an mich wenden. Ich bin, wie man vielleicht auch heute Abend gemerkt hat, ein kommunikativer Typ.
Absolut. Und das ist für eine Radiosendung perfekt.
Super.
Alles klar.
Hat mich gefreut und bis bald.
Ja, schönen Abend. Bis bald.
Jo,
tschüss.
Crop FM. Radio. Aus der Vorstadt.
Ja, und das nächste Mal schlagen wir wieder eine ordentliche Hacke. Mein Gast ist nach längerer Pause Andreas Peglau und wir sprechen über sein aktuelles Buch Menschen als Marionetten, Fragezeichen, in dem er der spannenden Frage nachgeht, wie Marx und Engels die reale Psyche in ihrer Lehre verdrängten und sich somit wahrscheinlich wohl auch in einigen Fragen und vor allem auch Antworten irrten. Sehr spannend. Zu hören, für mich zumindest, ich auch für einige andere auch, jedenfalls zu hören am 30. Mai 2025. Mir bleibt heute nur mehr mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse zu bedanken. Bis zum nächsten Mal, bis zum 30. Mai. Macht es gut. Thank you.
We'll be right back.